Schröder und Zumunju, der Radio 1 Podcast.
Erneut stellt sich die Frage, wer ist dran mit Moderieren? Ich weiß es gar nicht.
Du,
wir wechseln
du,
uns ja immer du. Ab. Bin ich dran? Ich hab's vergessen. Naja, macht ja nichts. Dann sage ich jetzt Hallo. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind euer Podcast von Hausfrauen für Hausfrauen. Heute geht's ums Abwaschen und ums Bügeln. Da haben wir praktische Tipps mitgebracht. Mein Freund Serdar Zumunju und ich sind nämlich begeisterte Haustransen, Männer, Frauen. Was sind wir eigentlich?
Transhausmänner.
So ist richtig. An was spielst du da eigentlich gerade rum, während ich mit dir spreche?
Ja, das willst du gern wissen, ne?
Lass mich raten. Ist eine Dose. Nur was für eine Dose? Was ist drin? Cola, Fanta, Sprite?
Nee, kommst du nicht drauf. Überleg mal. Jahreszeit.
Bier. Alkoholfreies
Tour.
Bier.
Nee.
Tour, dann ist es Whisky. Whisky.
Nein.
Nachmittags vor einem Tourauftritt Whisky. Wodka. Nee. Warm. Glühwein.
Na, du liegst komplett daneben, falsch.
Was ist es denn dann? Ich denke wieder nur an Alkoholiker. Wie kommt das denn bloß? Was ist es denn?
Einen immunstärkenden Saft trinke ich.
Nee, so Ortomol und sowas?
Genau, na, das darfst du nicht sagen. Hallo, piep, haben wir doch letztes Mal
gesagt. Moment. Wir haben schon so viele Marken, ich habe gerade eben absichtlich ganz viele Markennamen genannt, weil sich sehr viele Leute beschwert haben über das Gepiepe. Das erzählen wir gleich. Aber du trinkst wirklich so immununterstützendes Zeug, weil du Angst hast, dass du krank wirst in dieser Jahreszeit? Oder weil du dich nicht impfen lässt, du Impfverweigerer?
Beides. Also, nein, ich habe Begegnungen gehabt mit Infizierten. Und ich mache das dann immer präventiv. Ich bin denen zwar fern geblieben, aber ich so einmal pro Tag kann man sowas machen. Ist doch nicht schlimm, oder?
Einmal am Tag kann man Kontakt zu einem Infizierten haben. Geschlechtsverkehr mit einem Infizierten. Was hast du? Syphilis. Okay, let's go.
Gut, dagegen gibt's kein Getränk gerade. Aber ich will es nicht übertreiben. Ich mache es gelegentlich und es hilft wahrscheinlich so leidlich dagegen. Oder ja, egal. Ich glaube daran.
Okay, du glaubst daran, dass du Kontakt zu einem Infizierten hattest, Corona-Infizierten nehme ich an. Oder,
nee,
oder glaubst du nee. Daran, nee? Ach so.
Nö, Schnupfen, das war nichts
Schlimmes. Okay, na gut, weiß man ja heute nicht. War Corona auch immer ein Schnupfen, das wissen wir beide, da wollen wir nicht drum rumreden.
Das stimmt, ja, das haben wir nie öffentlich gesagt, aber jetzt kurz vor Ende unseres Podcasts
können
wir das mal zugeben. Können wir unseren Impfstatus auch mal verraten.
Ungeimpft, beide. Ich habe nie was anderes vertreten, als dass Corona einfach nur ein Schnupfen ist und sonst gar nichts. Kann man eigentlich Corona noch sagen, ohne dass es weggepiept wird?
Müsste man mal fragen bei unserem neuen Arbeitgeber Spotify.
muss man dann noch andere Infektionskrankheiten nennen, damit Corona nicht weggepiept wird, zum Beispiel Erkältung, Grippe, Halsschmerzen, Nasenbluten, nee, ist keine Infektionskrankheit, oder so, oder wie ist das genau, ich weiß es nicht. Es wird ja heute so schnell gepiept, beim letzten Mal sind wir wieder wirklich aufs Übelste zensiert worden, nur weil ich eine Geschichte der Firma, es war nicht Samsung, es war auch nicht Nokia, es war auch keine andere, sondern es war die, von der ihr alle geahnt habt, dass es sie ist. Und ich habe das erzählt und wir wurden gepiept. Und zwar wegen juristischer Schwierigkeiten. Ich glaube, es steht eine Klage dieser Firma aus gegen uns und deswegen durften wir da nicht drüber reden. Und deswegen habe ich es trotzdem aber provoziert und zack, ist es weggeschnitten worden. Naja, doof gelaufen. Wir versuchen heute so zu sprechen, dass nichts gepiept werden muss.
Apple hat uns verklagt? Nee, oder?
Weiß ich nicht.
Oder war es grundig?
Nur war mir rechtzeitig gepiept.
Ach so, ja, nee, okay, wir wissen es nicht. Irgendeine dieser vielen Firmen, dieser Handyhersteller hat uns nicht verklagt. Wir haben Angst gehabt, dass sie uns verklagen.
Das Grundig Phone 15 ist auch echt ein Knaller. Ich habe es schon zu Hause. Haben noch nicht alle, aber ich habe so einen exklusiven Deal. Deswegen kriege ich es vorab. Und es ist wirklich toll. Es hat ganz tolle Features. Also man kann zum Beispiel auch Röhrenfernseher drauf gucken. Und man kann auch das Licht damit nicht anschalten. Also es ist alles drin, was man sich so wünscht.
So, mein Lieber. Was wollen wir heute machen? Wir haben noch wie viel vor uns? 4, 5? Wollen wir schnell nochmal wieder Werbung machen für den 4. Dezember?
Ja. 4. Dezember, Tippi am Kanzleramt, du und ich. Letzte Show in der Öffentlichkeit, vor Menschen, vor Publikum, für dich für immer, für mich nur die letzte an diesem Tag.
Ja, genau. Bei dem Pensum, das du im Moment ableistest, ist ja irre, was du alles machst gerade.
Mann. Genau, da sind wir am 4. Dezember und vorher sind wir noch ein bisschen auf Tour. Du bist auf deiner Abschiedstour. Wo führt's dich demnächst hin?
Ja, also heute, wir zeichnen auf, am Sonntag spiele ich abends in Bonn in der ausverkauften Oper. Da freue ich mich sehr drauf, wird auch aufgezeichnet.
Das ist ja dann schon vorbei, wenn ich das kurz klugscheißen darf. Das ist ja dann schon vorbei, wenn wir senden. Also da können die Leute darauf, aber die können sich dann drüber ärgern, dass sie nicht in die Oper gekommen sind.
Nee, es ist eh ausverkauft. Deswegen freute ich mich darauf, heute Abend auf die Bühne gegangen zu sein. So muss ich jetzt sagen. Und dann aber, da muss ich unbedingt Werbung für machen. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, Österreich. Da laufen die Kartenverkäufe nur mäßig. Wien läuft gut, Graz gar nicht gut und Linz so lala. Man kann also noch Karten für Österreich ergattern. Alle anderen Vorstellungen, die danach kommen, in Deutschland wiederum, sind sehr, sehr gut verkauft. Viele schon ausverkauft, aber Österreich würde ich mich natürlich freuen, wenn sich jetzt einige, die diesen Podcast hier hören, noch auf den Weg machen, um sich Karten zu besorgen. Infos dazu gibt's auf meiner Website und die Termine sind am 3. in Linz in Leonding, am 4. November in Wien im Globetheater und am 5. November in Graz im, ich weiß gar nicht, Orpheum, glaube ich.
Schön. Ja, super. Ich bin auch auf Tour. Jetzt in der kommenden Woche bin ich unter anderem am Sonntag in Aschaffenburg im Stadttheater. Da war ich schon mal. Es ist ein sehr schönes Theater. Da gibt's auch noch ein paar Karten. Und dann mache ich ein bisschen Pause, denn dann bereite ich meinen Jahresrückblick vor. Und den gibt's dann ab Anfang Dezember in ganz Deutschland. Da bin ich im Tanzbrunnen, in Köln, in Karlsruhe, im Tollhaus, Freiburg, Paulussaal, Berlin, viermal Wühlmäuse, Osnabrück, Leipzig, Hamburg, Leishalle. Also die ganz große Tour und die schönen großen Häuser, freue ich mich sehr drauf. 2 Monate lang, Dezember, Januar, kommt bitte alle vorbei. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Und vorher könnt ihr meine Sendung gucken. Schröder darf alles, steht in der ARD Mediathek. Wöchentliche Sendung, jede Woche eine neue. Letzte Woche hatten wir Apokalypse, diese Woche haben wir ein neues Thema, das dich sehr interessieren wird, mein lieber Freund. Aber wir sprechen erst drüber, wenn es gelaufen ist.
Gut. Gut, letzte Woche haben wir über deine Sendung gesprochen, das sparen wir uns heute. Die letzten beiden Wochen haben wir viel über Israel gesprochen, das sparen wir uns heute auch, oder?
Heute reden wir mal wieder über überzeitliche Themen. Wie fändest du das?
Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hätte den Vorschlag, aber du bist als Erster dran.
Okay, ich hätte den Vorschlag, mit dir über das Thema Visionen und Utopien zu reden. Da wir ja in einer Zeit leben, in der ausschließlich Dystopien sind, dachte ich, reden wir da mal drüber. Also nicht, was sind unsere, sondern haben wir welche, ist es gut, welche zu haben oder nicht. Das wäre mein Vorschlag. Jetzt du.
Gut. Mein Vorschlag wäre gewesen Abschied und Anfang. Also Beginn und Abschied und Ende.
Mhm, auch schön. Mhm. Tja, so, jetzt, was machen wir? Jetzt? Sollen wir knobeln oder fängst du, worüber willst du, was ist dir näher, was ist dir wichtiger?
Oder reden wir über beides? Gemeinsames drittes Thema, wir können auch über beides sprechen. Oder wir reden
vielleicht lässt es sich verbinden.
Ja, gibt es irgendwas Pikantes, worüber wir sprechen können?
Aktuelles? Politisches? Oder irgendwas, wo man sich schön in die Nesseln setzen kann?
Ja, was ganz Privates, so vor Ende unserer gemeinsamen Podcast-Zeit nochmal so richtig die Hosen runterlassen.
Das machen wir bei unserer Sushi-Ausgabe. Das wird ja auch noch eine der nächsten sein. Und da lassen wir richtig die Hosen runter, weil da haben wir eh zu viel gegessen, da platzt die Hose sowieso und da können wir sie auch gleich runterlassen.
Da reden wir nur über unser Sexualleben. Machen wir das?
Sehr gut. Wunderbare Idee. Das interessiert sehr viele Menschen, das weiß ich. Denn immer wenn ich Show habe am Merch am Ende nach der Show, ich stehe ja immer draußen, ich bin ja ein sehr, sehr volkstümlicher Künstler, kommen immer sehr viele Leute zu mir, die sagen, hey, ich höre immer euren Podcast, Politik schön und gut, ist ganz nett, wenn ihr das macht und so, ihr redet halt toll miteinander, inhaltlich verstehe ich es nicht, aber ihr habt eine tolle Kommunikationsform, aber noch toller fände ich es, wenn ihr aus eurem privaten Sexleben erzählen würdet, damit man mal konkrete Bilder hat.
Okay, das machen wir. Das machen wir, wenn wir uns sehen. So, jetzt Dystopie, Utopie, Vision. Ich würde dir ja gern den Vortritt lassen. Wir können beides machen.
Aber du willst lieber über Abschiede reden. Lass uns über Abschiede und Anfänge kontraintuitiv zuerst reden.
Okay, gut, wenn du meinst. Gut, gut.
Mhm. Ich spüre bei dir, dass du ein Bedürfnis hast, dass dir das Thema sehr wichtig ist. Und meins ist mir auch wichtig, aber jetzt nicht so. Also ob wir jetzt heute oder nächste Woche darüber reden, ist jetzt für mich nicht so von Belang. Deswegen folge ich jetzt gerne deinem.
Okay, gut. Ja, natürlich habe ich ein Bedürfnis, sonst würde ich das Thema nicht vorschlagen. Ich denke, wir beide haben ja jetzt im Moment etwas mit Abschied zu tun. Wir wissen, unsere Zeit geht zu Ende, wir wissen noch nicht, was danach ist, aber zwischendurch wird es auf jeden Fall eine Zäsur geben und die Frage ist, wie gehen wir damit um, was löst das in uns aus und wie gehen wir mit dem Gegenteil um, also der Hoffnung auf etwas Neues. Sind wir ängstlich, sind wir neugierig? Und was macht den Unterschied aus? So, das ist so das, was ich erstmal in die Runde werfen will.
Mhm. Okay, willst du anfangen oder soll ich?
Fang du an.
Also ich habe ja ganz allgemein gesprochen meistens eigentlich eher eine ängstliche Haltung gegenüber Abschieden, weil ich im Lauf meines Lebens festgestellt habe, was ich mir lange nicht eingestehen wollte, nämlich, dass ich eigentlich jemand bin, der auch sehr gerne an dem festhält, was ist, auch wenn es gar nicht so gut ist, wie ich glaubte, dass es sei. Und das hat jetzt nichts mit uns zu tun. Das ist jetzt wirklich zunächst eine allgemeine Anmerkung. Und ich habe immer gedacht, ja, komm, im Zweifel fällt dir das doch leicht. Fängst du was Neues an, hörst du hier auf, fängst du da an. Du hast ja auf sehr vieles Lust und machst ja auch sehr viel. Dann ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn irgendetwas wegbricht. Aber im Gegensatz zu meiner Wahrnehmung vorher und früher und vielleicht auch meiner Selbstbelügerei stelle ich mittlerweile fest, dass es mir gar nicht so leicht fällt, Abschied zu nehmen, sondern dass ich immer eher denke, ah, lass mal so, wie es ist und was Besseres kommt sowieso nicht. Und dann manchmal musste ich schon von außen zu Abschieden gezwungen werden und stellte fest, das, was danach kam, war aber viel besser als das, was ich dachte. Und dann war das Ärgerliche eigentlich vor allem die Tatsache, dass ich von außen erst dahin gebracht werden musste, einen Abschied zu nehmen, von dem ich mir selbst nur nicht eingestehen wollte, dass er an der Zeit und notwendig war. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen, ja. Ist das in unserem Fall auch so, dass ich das Außen bin, das dich dazu zwingt, den Abschied zu nehmen?
Nee, das ist nicht so. Nee, das habe ich jetzt wirklich allgemein gesagt. Sonst hätte ich klarer gesagt, dass ich uns meine oder dass ich diese Situation meine. In einer gewissen Hinsicht ist es so, weil die Tatsache, dass du jetzt die Entscheidung triffst, die du triffst, nämlich dass du andere Wege gehen möchtest, was ich sehr gut nachvollziehen kann, bringt mich in die Situation, damit umgehen zu müssen. Aber tatsächlich ist es weniger angstbehaftet, sondern ich finde den Zeitpunkt ehrlich gesagt ziemlich gut mittlerweile. Ich habe lange gedacht, ja, na, es ist noch Potenzial da zwischen uns beiden. Wir haben uns ja immer noch was zu erzählen. Wir gehen ja nicht auseinander und denken, oh Gott, scheiße, das war heute wieder furchtbar mit dem oder ich muss schon wieder mit dem reden, sondern ich empfinde das immer noch als sehr fruchtbar, was wir hier tun. Und trotzdem ist es, glaube ich, immer gut, und das gelingt ja oft nicht, im richtigen Moment zu sagen, okay, bis hierhin war es schön, bis hierhin hat es sehr viel Spaß gemacht, aber bevor man irgendwann die Linie überschreitet und da ankommt, wo man nie ankommen wollte, nämlich im ewigen sich wiederholen, lässt man es lieber bleiben. Und da sind wir, glaube ich, in einem sehr guten Timing, zumal ja auch durchaus offen ist, ob wir danach andere Formen finden, andere Spielformen für uns finden, die uns wieder zusammenführen. Aber für den Moment ist es so, dass es durch dich kommt. Aber tatsächlich hat es eine andere Dimension als die gerade angesprochene.
Welche hast du denn angesprochen? Was meintest du denn damit dann?
Was ich meinte ist, dass ich im Leben häufig grundsätzlich eher so immer ans Weitermachen dachte, obwohl ich eigentlich merkte, es ist vorbei. Und das unterscheidet die Situation, die ich beschrieben habe, von unserer, weil ich bei uns nicht das Gefühl habe, dass es in dem Sinne vorbei ist und dass es gut ist, dass du mich dahin bringst, dass es vorbei ist. Das ist bei uns was fundamental anderes. Ganz abgesehen davon könnte ich das ja auch erst sagen, wenn es vorbei wäre und könnte dann erst sagen, okay, stimmt, es war eigentlich richtig in dem Moment und du hast es nicht gesehen. Da müsstest du mich dann später nochmal fragen.
Ja. Ich für meinen Teil habe da mehrere Gedanken. Der eine Gedanke ist ähnlich wie der, den du gerade von dir beschreibst, nämlich, dass ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben jetzt 3, 3,5 Jahre, glaube ich, uns regelmäßig getroffen, um uns zu unterhalten in der Öffentlichkeit, und eigentlich haben wir auch fast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Die aktuelle Entwicklung, die ist natürlich was anderes, die kann man immer wieder kommentieren. Aber ich habe dir das ja auch in unserem Gespräch gesagt, ich betrachte mich selbst nicht als Kommentator aktueller Ereignisse, sondern ich versuche, eine Meinung mir zu bilden. Meistens brauche ich dafür länger, als das in diesem Turnus dieses Podcasts möglich ist, und die sage ich auch, aber ich sehe das nicht als meine Hauptaufgabe, und deswegen war das für mich auch immer ein Kompromiss, ein sehr schöner Kompromiss, bei dem ich auch sehr viel gelernt habe, aber vor allem jetzt auch weiß, dass das mir reicht. Also nicht nur diese Erfahrung gemacht zu haben, sondern mir auch reicht, dazu oder zu den Dingen mich geäußert zu haben, wie ich das getan habe. Sowohl zu privaten Dingen, zu denen ich eigentlich in der Regel in der Öffentlichkeit nichts sage, als auch zu politischen Dingen. Das ist das eine. Natürlich ist das andere, jeder Abschied hat auch etwas Trauriges, dass für uns damit eine Zeit zu Ende geht, die sehr schön war. Wir haben uns ja, das habe ich schon mal gesagt, über diesen Podcast näher kennengelernt. Wir haben uns vielleicht auch ein bisschen lieben gelernt. und sind ein Team geworden. Und das wird mir auch fehlen, da bin ich ganz sicher. Dieser wöchentliche Austausch, aber auch der Austausch, den wir darüber hinaus im Privaten haben. Aber wie du richtig sagst, wir verlieren uns ja nicht, sondern ich glaube sogar eher, dass wir dabei gewinnen, dass wir nochmal auch mit einem anderen Gefühl betrachten können, was wir da geleistet haben und dass wir vielleicht dann auch souveräner entscheiden können, was wir noch leisten wollen und was wir noch leisten können. Und als letztes, das ist mir auch wichtig zu sagen, gibt es externe Gründe dafür, dass ich gemerkt habe, ich möchte das nicht mehr. Also ich möchte mich dieser Situation nicht mehr aussetzen. Und da kann ich ganz ehrlich sein. Also da haben mich bestimmte Dinge auch, bestimmte Reaktionen der Zuhörer auch getroffen. Das mag jetzt wehleidig klingen und jetzt werden vielleicht einige sagen, jetzt hör doch auf zu jammern, wer austeilt, muss auch einstecken können. Aber besonders zum Beispiel die heftige Reaktion auf unseren Live-Podcast, als wir auf der Bühne standen und eine Zuschauerin uns gestört hat und daraufhin eine Berichterstattung stattgefunden hat, die mit dem, was dort passiert ist, eigentlich nichts mehr zu tun hatte, hat mir klar gemacht, das ist nicht mein Metier, das will ich nicht, das brauche ich nicht und ich muss das auch nicht liefern, wenn Leute das so absichtlich so falsch verstehen wollen. Das war in den anderen Sachen auch so, als es den großen Shitstorm gab, wo wir uns auch Vorwürfen ausgesetzt sahen, die absurd sind, wenn man unsere Arbeit betrachtet, der letzten 30 Jahre oder 40 bei mir jetzt. Und all das subsumarum führt dazu, dass ich dann irgendwann auch das Gefühl habe, okay, du hast das geleistet, was du leisten wolltest. Es hat dir großen Spaß gemacht, mit Florian zusammen auch dieses Experiment zu machen. Aber wenn es jetzt an einem Punkt ist, wo wir uns nur noch rechtfertigen müssen oder oft, viel zu oft rechtfertigen müssen für die guten Absichten, die wir haben, und darüber hinaus, und das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, auch schon fast selbst und freiwillig einschränken, um diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, dann ist die Freiheit, die man braucht, um sich auch entfalten und entdecken zu können in einer solchen Arbeit, nicht mehr da. Und dann muss man auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Was ich tatsächlich noch nicht weiß, und da bin ich gespannt, ist, was passiert, wenn das dann tatsächlich nicht mehr da ist. Denn man muss ja schon wissen, mindestens geht es mir so, dass man, wenn man so einmal in der Woche miteinander spricht, ein bisschen ja auch auf diesen Termin hinlebt. Und zwar nicht, indem man sein Leben danach ausrichtet, sondern indem man ja so ein bisschen überlegt, was beschäftigt mich eigentlich diese Woche, dass man den anderen so ein bisschen mit in seinem Herzen und auch in seinem Kopf trägt. Ne? Dass man denkt, ah, okay, das Thema kommt jetzt auf, dann denke ich ganz oft, was sagt wohl Serdar dazu, was denkt er jetzt, was wird er wohl dazu sagen, will er drüber reden, will ich drüber reden, wo kommen wir dahin? Und dann auch manchmal zu sehen, dass ich mich getäuscht habe, dass ich dachte, du wirst in einer bestimmten Weise zu einem Thema denken und dann war es aber ganz anders. Und das ist eine Konstante im Leben, das ist ein wöchentlicher Austausch und das ist auch ja so ein bisschen sich vorbereiten, wissen, was sage ich eigentlich zu dem Thema, wie stehe ich dazu? Auch selber eine Haltung dazu zu kriegen, um nicht einfach nur rein zu stolpern und zu sagen, hallo, okay, ja, alles klar, Nahostkonflikt, weiß jetzt auch nicht so genau, ich glaube, finde es auch doof, sondern ein bisschen mehr dazu zu sagen. Und das habe ich so in den letzten Wochen festgestellt, das beschäftigt mich im Antlitz des Abschieds tatsächlich mehr über den Lauf der Woche, als ich bisher dachte. Nämlich so die Überlegung, wie tickst du wohl, wie bist du drauf, wie geht's dir, was ist wohl deine Haltung dazu? Und das ist eigentlich ja, das ist eine schöne Verbindung und das ist fast eine Form auch, ja, ich möchte nicht sagen der Sicherheit, aber der Regelmäßigkeit und der Verlässlichkeit. Das ist wie so eine Konstante im Leben, wie so ein nicht anwesender Gesprächspartner, mit dem man auch dann irgendwie spricht, wenn er nicht unmittelbar da ist.
Das habe ich ja auch schon gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass unser Podcast ganz unterschiedliche Facetten hat und unterschiedliche Funktionen erfüllt. Und eine davon ist sicher auch eine therapeutische Funktion. Das ist besonders zu merken, wenn wir über solche Dinge wie heute sprechen, über psychologische Fragen oder auch philosophische Fragen. Und ein Merkmal jeder Therapie ist ja auch das Aufhören, ist ja auch das Abwickeln der Therapie und das sich Lösen von der scheinbaren Abhängigkeit, die man zum Therapeuten aufbauen könnte. Jetzt sehe ich mich nicht als dein Therapeut und du bist sicher auch nicht mein Therapeut, aber wir reden ja in diesen Rollen manchmal miteinander und das changiert auch. Also manchmal bist du mehr der Therapeut, manchmal bin ich mehr der Therapeut, manchmal therapieren wir beide. Und eine Sache, die man, glaube ich, vielleicht auch erkennen muss im Leben wie im Podcast, ist, dass eben alles auch irgendwann ein Ende hat. Und damit umzugehen, mit diesem Abschied und der Trauer und der Erkenntnis, dass jede Verbindung auch eine Auflösung, eine Trennung mit sich bringt, ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Und was gleichzeitig, und deswegen war das der zweite Teil dieses Themas, die Hoffnung auf einen Neuanfang ja auch sehr wertvoll sein lässt und den Rückblick auf das Gewesene zu schätzen weiß. Also dass man damit erst einen Wert schafft, der viel mehr zu schätzen ist, als wenn man versucht, diesen Wert immer weiter aufrechtzuhalten, bis er irgendwann nicht mehr da ist.
Aber lass uns doch mal allgemeiner über dieses Thema sprechen. Wie ist es bei dir im Leben bei Abschieden? Bist du jemand, der Abschieden aus dem Weg geht? Bist du jemand, der da sehr mutig ist, der sie vielleicht sogar herbeiführt, der dann auch loslassen kann oder schnell loslassen kann? Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es unterschiedlich jeweils auf die Situation bezogen. Ich bin ein sehr guter Verabschieder, wenn es um den unmittelbaren Abschied geht. Da mache ich auch kein großes Bohai drum. Tschüss, auf Wiedersehen, das war's. Es gibt ja Menschen, die dann minutenlang sich noch umarmen oder anfangen zu weinen und fast schon eine Zeremonie praktizieren, wenn sie sich verabschieden. Ich bin da sehr unkompliziert. Tschüss, auf Wiedersehen, das war's. Weil ich auch immer merke, dass mir das gut tut. Also ich verabschiede mich auch gerne, weil ich dann das Gefühl habe, auch wieder zurückzukehren zu mir und aus einer Situation herauszukommen, in der ich ja vielleicht auch manchmal ein bisschen angespannt war oder mir das Ich zu wenig war oder fehlte. Die großen Abschiede fallen mir schwerer. Also der Abschied zum Beispiel, das habe ich dir erzählt, von meinen Eltern, der sich ja jetzt gerade so in Raten vollzieht. Meine Eltern, die sehr alt sind, werden jetzt nicht Ewigkeiten noch leben. Und das wird mir immer bewusster. Und jedes Treffen, das ich mit meinen Eltern habe, ist so ein stückchenweise Abschied und macht mich auch traurig und nachdenklich und gleichzeitig aber auch glücklich über den Moment, in dem ich das alles noch jetzt lebend haben kann. Das sind so die beiden unterschiedlichen Formen von Abschied. Ansonsten, wenn wir jetzt Abschied synonym als Trennung sehen, also Trennungsschmerz, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe Trennungen erlebt, also Beziehungstrennungen, die mir unglaublich schwer gefallen sind, wo ich sehr getrauert habe und wo der Trauerprozess auch sehr lange gedauert hat. Und ich habe Trennungen gehabt, auch die ich selbst initiiert habe, bei denen ich gar nichts gemerkt habe, wo ich dachte, okay, das schien überfällig gewesen zu sein. Und die Trauer, die ist gar nicht so groß, wie du erwartet hast.
Interessant. Also das heißt, im Unmittelbaren geht's schneller und bei so grundsätzlichen Themen tust du dich dann eher ein bisschen schwerer, weil es keine fällt ist oder anders gesagt fällt es dir leichter, wenn du glaubst, dass hinter dem Abschied etwas Neues kommt. Das heißt, dass du das, was bisher war, durch etwas Neues, eine verwandte, eine ähnliche oder auch eine andere Qualität ersetzen kannst.
Jetzt hast du meine Suada sehr gut zusammengefasst in einem einzigen Satz. Hätte ich mir auch sparen
in einer
können.
Frage.
Ja.
Nein, ich konnte sie nur zusammenfassen, weil du sie gehalten hast. Sonst wäre es ja gar nicht möglich gewesen.
Also ich glaube, jetzt kommen wir eher in den Bereich des Philosophischen, dass allem Ende auch ein Anfang beiwohnt. Mhm. Und ich glaube gar nicht, dass es ein Ende gibt. Ich glaube auch nicht, dass unser Leben endet, so abrupt oder von heute auf morgen. Sondern ich glaube, unser Leben geht in einer anderen Form weiter, so wie alles Leben miteinander verbunden ist und das Ganze auch zyklisch ist und nicht einfach nur eine Periode, die dann beendet ist und dann kommt nichts mehr. Da bin ich fest von überzeugt, deswegen macht mir das auch immer Hoffnung, deswegen habe ich vor Abschieden, jedenfalls den Abschieden, die ich eben beschrieben habe, den unmittelbaren, wie du sie genannt hast, keine Angst. Der Abschied, der mir, Angst ist auch das falsche Wort, der mich traurig macht, ist eher dieses Verschwinden des Menschen als körperliches Wesen und das Verlagern des Menschen aus dem Körperlichen in das Geistige und dass der Mensch dann zu einer Erinnerung wird und dass das Leben, das physische Leben auch immer weniger wird und die Präsenz dieses Menschen, die physische Präsenz des Menschen immer mehr aus deinem Leben verschwindet und zu einer festen Erinnerung wird, die zwar auch einen großen Wert haben kann, die sich aber nicht mehr verändert, die statisch wird, die bleibt und die sich nur noch aus der Erinnerung nähert und nichts Neues mehr hinzubekommt.
Mhm. Ich glaube, das gut nachvollziehen zu können, aber ich will es nochmal beschreiben, um zu sehen, ob wir wirklich das Gleiche meinen. Also was ich auch sehr gut kenne, sind tatsächlich physische Phantomschmerzen nach Abschieden. Also die körperliche Nähe, das körperliche nicht mehr anwesend sein einer Person, die über sehr lange Zeit sehr, sehr vertraut war, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das finde ich auch ganz, ganz schrecklich, wenn so eine gewisse körperliche Nähe da war. Und das muss jetzt gar keine partnerschaftliche oder zwischenmenschliche permanent anwesende Nähe sein. Kann es sein, muss es aber nicht. Und dass ich dann sowas spüre wie ein Phantomschmerz. Das ist übrigens auch, das gibt's auch auf der geistigen Ebene, wenn man mit jemandem sehr eng verbunden war oder eben sich sehr viel ausgetauscht hat und das nicht mehr da ist, dann leide ich sehr unter dem Phantomschmerz, sodass ich mich, während wir drüber reden, frage, habe ich eigentlich bei Abschieden Angst vor dem Abschied? Habe ich Angst vor der Lücke, dass das Neue nicht kommt? Oder habe ich vor allem Angst vor diesem Phantomschmerz?
Gute Frage. Ich habe eine Idee, also ich glaube, dass um Abschied nehmen zu können, man erstmal lernen muss zu schätzen. Und das zu schätzen, was man hat, aber auch das einzuschätzen, ob man es braucht. Und ich glaube zum Beispiel, dieser Phantomschmerz, der entsteht, der hat eher etwas mit einem mangelnden Bezug zu sich, aber auch zu dem zu tun, was man vermissen kann. Also es ist eine Antizipation eines Schmerzes. Du sagst Phantomschmerz. Ich glaube, es ist eher so eine Vermutung eines Schmerzes, der damit zu tun hat, dass es nicht genug ist für jemanden und man es deswegen festhalten will. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist.
Ich versuche es zu verstehen, wobei verstehen wir das Gleiche unter Phantomschmerz. Also Phantomschmerz ist für mich schon etwas, was mal war oder was ich sehr geschätzt haben muss oder wozu eine enge Bindung gewesen sein muss, dafür, dass danach, nach dem Ende der Verbindung, der Phantomschmerz überhaupt erst kommen kann. Also ziehen wir es mal ins Konkrete. Machen wir jetzt mal den partnerschaftlichen Vergleich. Du bist einem Menschen sehr nah, weil du beispielsweise mit ihm zusammen bist und du hast eine beispielsweise sehr starke, intime, körperliche Nähe, eine sehr zärtliche Nähe. So, jetzt ist dieser Mensch nicht mehr da, weil ihr euch trennt zum Beispiel. Und dann erst entsteht ja der Phantomschmerz, nämlich der Schmerz, dass da etwas fehlt oder eine gewisse Nähe nicht mehr da ist, eine ganz spezifische individuelle Nähe dieses Menschen, die nur dieser Mensch geben konnte. Muss ich ja wertschätzen, oder? Muss ich ja vorher wertschätzen, wie großartig und besonders es ist.
Nee, du hast mich falsch verstanden. Jetzt, wo du das sagst, wird mir noch bewusster, was ich meinte und dass ich es eigentlich ganz gut ausgedrückt habe. Ich glaube, wir müssen lernen, wenn wir es nicht schon können, die Situation, in der wir glücklich sind mit einem Menschen oder mit einem Umstand, erstmal in der Situation, in der wir sie haben, wertzuschätzen, um nicht daran Mangel zu leiden, wenn sie nicht mehr da ist. Und es gibt ja eine Antizipation dessen, und das meinte ich mit Phantomschmerz, es gibt ja, wenn du dir vorstellst, dass der andere nicht mehr da sein könnte, dass es dich dann unnötigerweise traurig macht und es verhindert, dass du in dem Moment, wo der andere noch da ist, es ausreichend genießen kannst, dass er da ist. Verstehst du, wie ich das meine?
Verstehe. Ich würde es mal ergänzend so sagen. Ich verstehe sehr gut, was du meinst, aber ich glaube, der Unterschied ist ja in dem Moment, in dem du schon die Angst hast, es könnte nicht mehr da sein oder antizipierst, dass es einen Raum oder einen Zustand geben könnte, in dem der andere nicht mehr da ist. In dem Moment hörst du ja nach meiner Wahrnehmung schon auf, diesen Menschen als individuelles, liebenswertes Wesen, so wie er ist, wahrzunehmen, weil du ihn nur noch im Hinblick auf den möglichen Verlust siehst.
Richtig.
Und dann, glaube ich, ist die Gefahr groß, dass man nicht mehr den Menschen sieht, sondern dass man die Hülle sieht. Nämlich, dass man dann, wenn man es ein bisschen zugespitzt formuliert, eigentlich nur die Möglichkeit des Besitzes dieses Menschen
sieht. Genau, es ist nämlich besitzergreifend.
Genau. Und in dem Moment, in dem es dir nur noch um den Besitz dieses Menschen geht, und das passiert ja in dem Moment, wo du etwas, was ist, nur in Bezug auf den möglichen Verlust siehst, dann bist du in der Kategorie des Besitzes. Ich verliere es, dann ist es weg, dann wird es mir fehlen, dann hat es jemand anderes, aber dann bist du nicht mehr beim anderen. Dann bist du nicht mehr bei deiner Liebe, bei seiner Liebe, bei welcher Form der Zuneigung auch immer. Dann guckst du eigentlich von ihm weg, weil du ihn als das, was er ist, gar nicht mehr siehst, sondern aus dem Blick nimmst.
Ja, und das ist in dem Begriff Phantomschmerz ja auch enthalten. Phantomschmerz ist ja, wenn ein Körperteil dir amputiert wird. Ne? Und ich glaube, ein Körperteil kannst du besitzen. Du kannst Gliedmaßen besitzen, sie gehören dir. Sie gehören zu dir. Und wenn man sie in irgendeiner Form entfernt, dann hast du einen Phantomschmerz. Alles andere kannst du nicht besitzen. Du kannst einen Menschen nicht besitzen. Du kannst eine Erfahrung nicht besitzen. Du kannst eine Liebe auch nicht besitzen, sondern die große Herausforderung unseres Lebens ist, glaube ich, zu erkennen, oder eine der größten Herausforderungen neben vielen anderen, dass wir eigentlich mittellos sind, dass wir eigentlich ohne Besitz auf dieser Welt sind. Und das Einzige, was wir am Ende, wovon wir uns ernähren können oder was uns bereichern kann, die Zuversicht ist, auch ohne das auskommen zu können. Also dass sich verlassen darauf, dass ohne das Angewiesensein auf einen anderen, der einem etwas gibt, was man sich selbst nicht geben kann, dass das ausreicht, um zu überleben. Und daraus entsteht Genügsamkeit. Und das würde ich als Gegenteil von besitzergreifend in diesem Zusammenhang sehen. Besitzergreifend ist, wenn du den anderen festhalten willst oder wenn du an dieser Situation festhalten willst. Nehmen wir es ganz konkret. Ne, wir machen diesen Podcast und wir wollen festhalten daran, weil wir sagen, das ist eine schöne Erfahrung, das macht uns Spaß, wir tauschen uns aus, wir kriegen Geld, bla 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 bla. Letztendlich ist das aber auch ein Zeichen dafür, dass wir das Schöne an dem, was wir bisher hatten, nicht genug erkennen können, um es auch gut sein lassen zu können und uns davon zu zehren, uns davon zu ernähren. Sondern es ist eine Form von Versuch, es festzuhalten und damit den Wert einzubetonieren oder verfügbar zu machen, wenn wir das Gefühl haben, es könnte uns mangeln.
Ja, das kann ich sehr teilen. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, das Kriterium für mich ist bei der Frage, was beispielsweise unsere Zusammenarbeit angeht, haben wir uns noch etwas zu erzählen? Habe ich dir noch etwas zu erzählen? Und mir fällt auf, wenn ich sage, man kann eigentlich schon gar nicht sagen, haben wir uns etwas zu erzählen. Schon das ist eigentlich übergriffig. Ich kann nur sagen, habe ich das Gefühl, dass wir uns etwas zu erzählen haben? Oder noch besser wäre, habe ich dir etwas zu erzählen? Und wenn ich dir etwas zu erzählen habe, oder höre ich dir gerne zu, ne? Oder mag ich das mit dir zu reden? Interessiert es mich noch? Das ist die entscheidende Frage. Und dann sind wir im sehr individuellen Bereich. Wenn ich mich aber frage, ach ja, wie viele Hörer finden das geil? Wie viele hören es da immer? Wie viele Leute sehe ich, die auf mich zukommen und diesen Podcast hören? Mein Gott, warum werfen wir das weg? Dann ist es Besitzdenken. Dann ist es eigentlich nur, naja, das können wir doch nicht aufgeben. Das ist wie so ein Ehepaar, das zusammenbleibt wegen der Kinder und wegen des Hauses.
Ja, oder Philemon und Baucis, das alte Ehepaar, das sterben wollte.
Genau, wo man denkt, komm, lass es bitte bleiben, es hat keinen Sinn mehr zwischen euch und ein Haus ist kein Grund, um eine grauenhaft schlechte Beziehung fortzuführen oder eine mittelmäßige, wenn man eigentlich nicht mehr wirklich zu ihr steht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und das mit der Besitzlosigkeit, ich denke das auch. Also wir haben, glaube ich, ganz wenig, was wirklich zu besitzen ist. Und in dem Moment, in dem wir es versuchen, entzieht es sich uns, entgleitet es uns. Deswegen sind ja auch die schönsten Momente mit einem Menschen oder die man gemeinsam erlebt, egal wie, in welcher Verbindung man steht, die man nicht festhalten kann. Die ganz besonders sind, oft erst im Nachhinein. Und deswegen ist zwar jetzt ein Seitenflügel, aber ich finde es wichtig zu sagen, deswegen ertrage ich es auch nicht, wenn Leute den Satz sagen, ich bin glücklich. Ist ein Satz, vor dem ich riesigen Respekt habe. Ich würde das in ganz wenigen Momenten sagen können, dass das Gefühl des Glücks übereinkam mit dem bestimmten Gefühl, das ich in einer Situation hatte, sondern das unwiederholbare, das unwiederbringliche, einmalige Gefühl in einer Situation stellt sich später als Glücksmoment heraus. Ich glaube, Glück ist immer nur möglich zu sehen im Nachhinein. In diesem Moment kann man es für sich behaupten, vielleicht auch empfinden, aber das tiefe Glück ist die Verbindung mit einem Moment, der vergangen ist und von dem man sagen muss, da war ich glücklich.
Ja, und das ist deswegen habe ich auch eben diesen anderen Aspekt noch mit reingebracht und ich habe an deinem Schweigen gemerkt, dass du es vielleicht auch ein bisschen zu selbstreferenziell fandst. Nämlich für mich spielt auch eine Rolle, ob die Menschen das schätzen, was wir machen. Und ich muss sagen, natürlich neben den vielen, vielen, vielen Menschen, die das bestimmt schätzen und gerne hören und dir das ja auch zeigen, ich bekomme das weniger mit als du, gibt's genug andere Menschen, also für mich genug andere Menschen, bei denen ich sage, die haben das nicht mehr verdient, dass wir das machen. Ich sage das jetzt mal ganz eitel, ne? Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die sind das sogar schuld, dass ich das nicht mehr machen will. Weil ich mich als egal wie ich mich jetzt bezeichne, als Mensch, als Künstler, als wer auch immer, der auf einer Bühne sitzt oder jetzt vor einem Mikrofon sitzt, nicht damit auseinandersetzen will, ob jemand mit einer falschen Erwartung zu mir kommt und dann enttäuscht ist, sondern ich möchte erstmal Respekt haben dafür, dass ich überhaupt dieses Angebot mache. Und ich habe diese Woche sehr viel Videos geguckt von Bhagwan, von Sri Rainish. Ich weiß nicht, ob du das auch
natürlich
mal gemacht hast.
Und da Videos noch nicht, nee.
Guck dir das
an, kann ich
sehr empfehlen. Mir ist eine Sache nochmal bewusst geworden, die ich sehr an ihm bewundere. Ich bewundere ihn sowieso sehr, obwohl ich kein Sannyasin bin, aber ich finde, dass es ein sehr gewitzter, intelligenter, kluger Mann war, voller Weisheiten und dass er auch verkannt wurde. Und mir ist eine Sache bewusst geworden, die ich sehr bewundert habe und auf die ich auch so ein bisschen neidisch bin und der ich gerne nacheifern würde. Bhagwan hat nämlich kurz vor seinem Tod, ich glaube mehrere Jahre lang, nicht mehr gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nee.
Also der hat geschwiegen. Der hat, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre geschwiegen. Hat nichts mehr gesagt, weil er der Meinung war, er hat alles schon gesagt. Und es wurde auch alles schon verstanden. Und es bleibt eigentlich nur noch übrig, das nochmal wiederzukäuen und missverstanden zu werden. Und das ist so ein Punkt, den ich total gut nachvollziehen kann. Wo ich ganz oft auch bei mir denke so, ey, ich habe das jetzt alles schon gesagt. Ich habe schon 1000 Mal über meine Haltung gesprochen. Ich bin wie ein Verrückter auf Tour gewesen jeden Abend und von Polizei beschützt und Nazis angegriffen. Warum soll ich das jetzt alles nochmal unter Beweis stellen? Und dessen müde zu sein, ist eigentlich was total Berechtigtes und überhaupt nichts Verwerfliches und hat auch gar nichts mit Wehleidigkeit oder Selbstmitleid zu tun, sondern es ist ein Bewusstsein für das, was man bisher geleistet hat und ein Stolz darauf auch, den man sich leisten kann und darf. Also ich glaube zum Beispiel, wir beide können stolz sein. Wir können sagen, wir machen seit 3 Jahren einen Podcast, in dem wir versuchen, sehr ehrlich miteinander über Dinge zu sprechen, ganz offen, übrigens auch mit der Gefahr und dem Risiko, dass wir dabei Falsches sagen, wofür wir uns dann entschuldigen oder was wir korrigieren. Wir machen diesen Podcast seit 3 Jahren und es ist ein wunderbares Angebot. Ja, ich sage das jetzt mal ganz selbstbewusst, und das mag man mir gerne vorhalten, es ist ein wunderbares Angebot bei der Fülle und Vielzahl von Podcasts, in denen Leute nur über ihre Befindlichkeiten sprechen oder darüber, was sie letzte Woche gegessen haben oder welchen Promi sie letzte Woche im Fernsehen gesehen haben. Und dieses Angebot ist begrenzt. Ja, es ist irgendwann vorbei. Und es wird jetzt auch nicht dazu führen, dass wir es weitermachen, wenn Leute auf die Straße gehen und demonstrieren, bitte Schröder und Zurbunsche, macht euren Podcast weiter. Sondern es war schon von Anfang an klar, dass dies ein Angebot ist und dieses Angebot auch vergänglich sein wird. Und wer das zu schätzen weiß, der wird jede Folge gehört haben und dankbar dafür sein oder auch natürlich kritisch, was ihm gestattet sei und sogar von uns gefordert wird. Wer das nicht zu schätzen weiß, dem gebe ich 50 Euro und der kann nach Hause gehen und sich eine Jacke bei C&A kaufen.
Aber weißt du, was danach passiert? Danach musst du Kabarett machen.
Ja. Und jetzt mag jeder sagen, das nagt ja immer noch. Natürlich nagt das immer noch an mir oder an, ich weiß nicht, wie sehr an dir. Aber das war für mich ein Präzedenzfall oder das ist für mich ein Punkt gewesen, an dem ich gemerkt habe, okay, bis hierhin geht diese Reise und ab jetzt geht diese Reise zu Ende. Weil ich möchte mich nicht für Vorwürfe verantworten, die ich überhaupt nicht verursacht habe. Ja, also ich bin kein Alevitenfeind. Ich bin nicht irgendjemand, der sich weigert, auf einer Bühne das zu tun, was er verspricht. Aber wie gesagt, wenn man absichtlich missverstanden wird, um seine eigenen Interessen damit zu transportieren und zu propagieren, dann muss derjenige, der dieses Angebot gemacht hat, auch sagen, okay, dafür war es nicht gedacht.
Dann lass uns doch jetzt mal nach vorne gucken und
zu selbstreferenziell, ne?
Nein. Es wunderbar, aber ich habe jetzt auch nichts Ergänzendes dazu zu sagen, also treibe ich den Gedanken weiter. dann reden wir doch mal über den Anfang. Also es ist ja dieser alte Hermann Hesse-Topos ein bisschen zu Tode zitiert, auch wenn es ein wunderschönes Gedicht ist. Aber jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, aber jedem Ende wohnt ja auch ein Anfang inne. Und ich finde diesen Übergang vom Abschied zum Anfang eigentlich sehr, sehr spannend, weil ich da auch schon schon oft drüber nachgedacht habe und weil ich glaube, dass das als Gedanke, jetzt mal völlig unabhängig von dir und mir, da können wir gleich drauf kommen, aber dass es als Gedanke ein bisschen unterbelichtet ist, weil wir ja sehr linear denken. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende, da gibt es ein Dazwischen. Aber was ist eigentlich, wenn wir das Ganze umgekehrt denken würden, wenn das Ende der Anfang wäre? Und das heißt nicht, dass der Anfang dann das Ende sein muss, aber wenn wir mal versuchen, diesen Gedanken so rumzudrehen, dass in einem Ende schon das Neue, der neue Anfang vielleicht liegt. Vielleicht treibt uns dieser Gedanke weiter.
Ich glaube, der treibt uns auf jeden Fall weiter. Und das ist ja auch das, was ich als Aufgabe einer guten Kunst sehe, dass man auch immer wieder neue Wege sucht, um sich selbst zu erfinden und zu finden. Nicht nur zu erfinden, auch zu finden. Und was wir beide ja gemeinsam haben, ist, dass wir auf sehr unterschiedlichen Wegen versuchen, uns zu verwirklichen in der Kunst, die wir machen, in den Büchern, die wir schreiben und in den Interviews, die wir geben. Und ich glaube, dass uns da auch in Zukunft noch viele Türen offen stehen, weil es gibt eins zwischen uns beiden, was ich mittlerweile für sehr gewachsen und deswegen auch für kaum erschütterlich halte. Das ist nämlich das Vertrauen. Das Vertrauen, dass wir beide miteinander freundschaftlich umgehen, dass wir loyal zueinander sind und dass wir darüber hinaus auch erkennen, wann wir unsere eigenen Wege zu gehen haben. Und das hast du jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel sehr intensiv gemacht und ich habe dir beschrieben bei einer der letzten Folgen, dass ich mit dir zusammen auch stolz darauf war, obwohl es nicht meine Arbeit ist. Und das werde ich vielleicht auch in Zukunft irgendwann irgendwo machen, was daraus neu entsteht. Und das ist ja die Voraussetzung, ist ja für neu entstehendes, dass Altes zu Ende geht. Das wissen wir jetzt nicht. Aber wir müssen erstmal das Alte zu Ende bringen, damit das Neue entstehen kann.
Ich habe die Tage eine sehr schöne Definition gehört, die mir sehr zu denken gegeben hat, und zwar eine Definition für Religion. Und du wirst gleich verstehen, ich komme gleich wieder zu deinem Gedanken zurück, und eine Definition, die ich so noch nie gehört habe und die ich dann anfing nachzudenken, und zwar von einem Theologen von Johann Baptist Metz, der Religion definiert hat als Unterbrechung. Das ist im ersten Moment sehr einleuchtend, weil man sagt, okay, Sonntage, wenn man religiös ist oder im christlichen Sinne religiös ist, ist der Sonntag der Tag der Unterbrechung, dem der Alltag unterbrochen wird und man in die Kirche geht oder sowas. Aber das meine ich damit gar nicht. Ich habe deswegen eigentlich ausgehend von dem Gedanken viel mehr darüber nachgedacht, was der Begriff der Unterbrechung mir sagt. Und ich finde den so schön. Also in mir ruft der sehr viel wach. Der Gedanke ist noch sehr frisch, deswegen kann ich ihn noch nicht ganz zu Ende führen und auch noch nicht final sagen, was es ist. Aber ich finde sowas wie Unterbrechung sehr schön. Und ich erinnere mich dran, dass ich mal woanders gelesen habe, es geht darum, sich selbst zu unterbrechen. Und das kann man ja in ganz vielerlei Hinsicht tun. Das kann man spirituell tun, das kann man tun, indem man sich auseinandersetzt mit fremdem oder fremden Menschen, die nicht zum eigenen Umfeld gehören. Und ich würde sagen, dass das ein Begriff ist, der mir immer näher kommt und der immer mehr das definiert, was mich ausmacht, was ich tue und was ich lebe, nämlich der Versuch, mich selbst zu unterbrechen und nicht immer im eigenen zu bleiben. Und vielleicht ist es das auch letztlich, was ein Ende viel mehr ausmacht oder definiert, nämlich es ist ein Moment der gezielten Unterbrechung. Zum Teil werden Unterbrechungen von anderen an uns herangeführt, dann geht es nicht anders, weil andere etwas unterbrechen wollen oder weil andere Wege gehen, aber manchmal unterbrechen wir auch andere und manchmal können wir uns halt auch selbst unterbrechen. Und vielleicht ist das etwas viel Produktiveres, als wenn wir in diesen Kategorien von Anfang und Ende reden. Es ist eine Unterbrechung.
Es ist auf jeden Fall eine Unterbrechung auch. Ich habe den Bezug zur Religion noch nicht ganz verstanden, aber vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ich glaube, ein anderes Thema ist auch noch sehr wichtig und das sollten wir vielleicht auch noch mit einbringen. In der Arbeit, die wir machen, in der Kunst, die wir machen, spielt ja das Authentischsein, das Ehrlichsein eine ganz große Rolle. Und wir spielen auch mit dem Ehrlichsein. Manchmal sind wir absichtlich unehrlich und versuchen auch herauszufinden, ob die Zuschauer das merken, wann wir es sind und zu uns Vertrauen entwickeln, dass wir es nicht sein werden oder bleiben werden. Also das Ehrlichsein in der Kunst, die wir machen, ist ein zentraler Punkt. Und in so einem Podcast, als wir beide angefangen haben, diesen Podcast zu machen, war es ja eine Form, die wir beide auch lernen mussten, kommt man immer wieder zurück zu dieser Frage, wie ehrlich kann ich sein? Weil das, was ich sage, ja zu einem sehr großen Teil privat, persönlich ist und zu einem anderen Teil aber auch gespielt ist, Teil einer Rolle ist, einer Figur, die ich hier vertrete. Und dieser Kompromiss, den man eingeht, wenn man einen Podcast macht, der kann am Anfang sehr fruchtbar und sehr bereichernd und sehr spannend sein. Der kann aber auch irgendwann, wenn die Kompromisse, die man zu häufig eingeht und die man über seine eigene Grenze hinaus zu häufig eingeht, zu einer Belastung werden, weil man sich zunehmend unehrlicher fühlt. Und das ist etwas, was ich in unserem Podcast auch spüre. Also ich spüre, das habe ich auch schon mal dir gesagt, dass ich mich selbst beobachte oder dass ich mir selbst zuhöre beim Sprechen oder so kleine Beispiele wie die Markennamen, die wir genannt haben. Jetzt können wir den Zuschauern ja verraten, dass die Idee, das zu piepen, von uns kam und nicht vom Sender. Und der Sender uns ja eigentlich sehr wohlwollend behandelt und wir in vielen auch Auseinandersetzungen, die wir mit dem Sender hatten, immer wieder auch das Gefühl hatten, das war übrigens auch ausschlaggebend dafür, dass wir diesen Podcast so lange gemacht haben, dass der Sender hinter uns steht. Aber trotzdem ist es ein Punkt, an dem sich etwas klar macht, nämlich, dass wir hier nicht frei sind und dass wir nicht so frei miteinander reden können, wie wir das privat tun würden und dass das vielleicht auch gar nicht der Sinn ist in diesem Podcast, sich unendlich frei zu fühlen und alles zu sagen, was einem gerade auch privat durch den Kopf geht. Aber es ist für mich so, dass ich darin eine begrenzte Möglichkeit sehe, mein Anliegen, das ja mit transportiert werden soll, in diesen Podcast hineinzubringen, nämlich meine Kunst auch zu repräsentieren und meine Idee von Kunst oder meine Idee von Leben, die ja synonym ist mit der Idee von Kunst, die ich habe. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr möglich ist und man merkt, ich vertrete eigentlich jetzt nur noch ein Abbild meiner selbst, aus der Angst heraus vielleicht irgendwann gar nicht mehr stattzufinden oder sanktioniert zu werden, dann ist es ein Punkt, an dem man sagen muss, okay, jetzt komme ich zu deiner Unterbrechung, wir machen jetzt mal kurz eine Unterbrechung. Denn ja, weil da muss man sich dann nochmal, da muss man rekapitulieren und da muss man auch tatsächlich nochmal überlegen, wie kann ich neue Wege finden, um vielleicht zum Beispiel mit Florian oder mit dem Sender oder wem auch immer, mit dem man ja im Grunde genommen nicht ungerne, sondern sehr gerne sogar zusammenarbeitet, eine andere Ebene aufzubauen, auf der man sich wieder frei fühlen kann. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir haben. Denn was passiert ist in den letzten Jahren, ist ja auch, dass sich etwas etabliert hat. Nämlich die Art und Weise, wie Menschen uns wahrnehmen, die Art und Weise, wie wir besprochen und wie das, was wir sagen, vervielfältigt wird. Und dieses Element, was jetzt herausgehoben von unserem ursprünglichen Anspruch, möglichst frei miteinander bei einer Instagram-Schaltung zu sprechen, dieses Element, was sich verselbstständigt hat, hat eine eigene Gewalt entwickelt. Und eine Gewalt, die manchmal sehr ungestüm ist und auch sehr ungerecht. Und deswegen, glaube ich, ist es wie in jeder Kunst auch irgendwann erforderlich, dass man sagt, okay, wir wechseln jetzt das Genre oder wir wechseln einfach die Leinwand oder die Farben, mit denen wir malen und gehen in eine neue Epoche dieser Zusammenarbeit.
Das wäre dann der Anfangsgedanke. Ja,
also genau, bin ich zu sehr abgeschweift?
Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Es ist nur die Frage, ich denke gerade ganz viel nach über diesen über den Zauber des Anfangs, da wir ja jetzt wieder ein bisschen beim Ende geblieben sind. Und ich habe mich gerade, während du erzählt hast, gefragt, ob dieser berühmte Zauber des Anfangs, ob es das für mich überhaupt so gibt oder ob das eine naive Vorstellung ist, die man bis zu einem bestimmten Punkt im eigenen Leben hat und dann irgendwann feststellt, der Anfang ist einfach gar nicht so, ja, ist der Zauber im Anfang so groß? Also ich merke, nehm jetzt mal ein eigenes Beispiel aus meiner Welt. Ich merke zum Beispiel jetzt, da ich diese neue Fernsehsendung aufbaue und man macht die ersten Folgen und es ist eigentlich in allererster Linie Arbeit und man weiß, dass man mit einer ersten, mit einer zweiten Folge natürlich nie am Ziel ist, sondern man fängt etwas an. Es steht auf wackeligen Beinen, man probiert sich aus, man lebt und arbeitet mit dem, was bis zu einem bestimmten Moment da ist und dann macht man weiter und dann beginnt aber der eigentliche Weg und dann beginnt vielleicht auch erst das, was Zauber ist, weil am Anfang ist es einfach sich, und das gilt ja im Leben genauso, in etwas irgendwie reinfinden. Mehr oder weniger, man stolpert mehr oder weniger rein, manches ist vorbereitet, manches ist nicht vorbereitet, auf manches ist man selbst vorbereitet und manches kommt spontan und dann webt man das so zusammen und versucht dann in einen Zustand zu kommen, wo man sagt, jetzt bin ich irgendwie da, jetzt bin ich angekommen. Dann ist natürlich der Zauber des Anfangs weg, aber wenn ich mich in meinem eigenen Leben erinnere, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Situationen hatte, wo ich sagen würde, da war ein Zauber des Anfangs, klar, wenn man sich in jemanden verliebt oder so, okay. Aber auch da ist es wirklich immer so, ist es immer so, dass man sich sofort in einen Menschen verliebt, mit dem man beispielsweise vielleicht irgendwann zusammenkommt oder nicht. Aber ist das so? Es gibt ja auch ganz oft Situationen, wo es beim ersten Mal gar nichts Zauberhaftes hat, aber dafür kommt es mit der Zeit oder es entwickelt sich plötzlich später. Und dann kommt eine Phase des Zaubers. Und deswegen sinniere ich gerade über diesen Satz und weiß gar nicht, ob der in meinem Leben so oft zutrifft. Ich würde fast im ersten Moment sagen, nee, ich glaube, es war vielmehr im Nachhinein, und da wären wir wieder beim Glück, ein Gefühl, das sich einstellt, von dem man in dem Moment am Anfang, als man es hatte, glaubte, es sei Zauber. Aber der Zauber liegt eher in der Erinnerung an diesen besonderen Moment. Wenn das nachvollziehbar ist.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht darum geht, einen Wert beizumessen. Also es geht nicht darum zu sagen, der Anfang ist schöner als das Ende ist schöner als der Anfang, sondern das eine erfordert das andere. Ohne das Ende gibt es den Anfang nicht, ohne den Anfang gibt es das Ende nicht. Und um dein Beispiel nochmal aufzugreifen mit der Fernsehsendung, ich habe in der letzten Woche in einem Anfall von Nostalgie mir meine alten Sendungen nochmal angeguckt auf NTV. Und ich bin echt traurig geworden, weil ich dachte, meine Güte, das war so eine geile Sendung. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie selbst gemacht habe, sondern weil diese Sendung einfach auch geil war. Sie war in vielerlei Hinsicht visionär, sie war anarchistisch, sie hat ganz viel vorweggenommen, was andere jetzt nur sehr schlecht nachmachen. Und sie ist eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen. Und das, obwohl wir innerhalb der gegebenen Grenzen, die wir hatten, auf einem Nachrichtensender unglaublich erfolgreich waren. Also wir haben die Quote verdreifacht, wir hatten nachher internationale Gäste drin. Wir hatten wirklich die High Society der Politik dort sitzen, von Lars Klingbeil bis Karl Lauterbach, bis zur Parteivorsitzenden der Grünen, etc., etc. Und wir sind in dieser Sendung sowas von über die Grenze gegangen, obwohl jeder, der das vorher als Konzept gehört hätte, gesagt hätte, ey, das kannst du nicht machen. Das Umfeld stimmt nicht. Ja, nachts zwischen Hitler-Doku und Tierdokumentation so eine abgefahrene Late-Night-Show zu machen, haben wir daran geglaubt, und es zu versuchen, hatte eben auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns auf einen Anfang eingelassen haben, der ungewiss war, und am Ende aber auch gesehen haben, dass wir mehr als das nicht leisten konnten, weil es keine Ziele mehr gab. Also die Ziele, die wir haben konnten, das war vielleicht noch ein Grimme-Preis zu gewinnen oder ein Fernsehpreis, für die wir ja beide nominiert waren. Aber ab diesem Zeitpunkt wäre es eine Repetition eines Erfolgs gewesen, der uns nicht mehr befriedigt hätte. Und das ist ein sehr ambivalentes Gefühl. Du siehst dann sowas und du denkst ganz nostalgisch, scheiße, warum habe ich das eigentlich nicht weitergemacht? Du weißt aber, ich hätte andere Dinge nicht gemacht, wenn ich das weitergemacht hätte. Also musste ich es jetzt erstmal lassen und kann von der Erinnerung zehren. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie sich das anfühlt.
Ja, ich glaube, das ist das Problem mit sowas wie einem unabgeschlossenen Abschluss, so paradox das klingt. Ne? Also ein Ende, das kommt, das da ist, aber man selbst sitzt irgendwann da und denkt, du hast es nicht so ganz zu Ende gebracht. Und zwar nicht nach außen, nicht in der Wirkung nach außen, sondern zunächst mal für sich selbst. Zu sagen, okay, es wäre vielleicht noch was drin gewesen, aber man steigt in einem gewissen Moment aus. Du sagst jetzt, man hätte es repetitieren können, aber so wie du es sagst, mit der Melancholie, mit der du da sitzt, wäre vielleicht noch eine Entwicklung drin gewesen, wäre vielleicht noch ein Schritt drin gewesen. Und ich glaube, das sind die schwierigsten Abschiede, wenn man spürt, man macht den Abschied, man geht den Schritt, aber eigentlich bleibt man in dem, was bisher war, so unvollkommen. Es ist noch Raum da. Irgendwas ist noch da, was noch möglich gewesen wäre. Und wenn es sowas Äußerliches wie der Grimme-Preis gewesen wäre. Aber die Melancholie, mit der man dann darauf zurückschaut, zeigt es ja. Also in ganz vielen Dingen sagt man ja auch, okay, ich habe was gemacht bis zum gewissen Punkt und dann war gut und dann war vorbei. Im Nachhinein guckt man sich's an und denkt, oh Gott, wie gut, dass es vorbei ist, wollte ich heute auch nicht mehr so machen. Oder würde mich heute nicht mehr befriedigen oder wäre nicht mehr meins oder ich bin da rausgewachsen. Aber der Moment zu sagen, ich gucke es mir an und denke, hey, da wäre noch was drin gewesen. Ich glaube, dass unabhängig davon von dem, was noch lebbar oder erreichbar gewesen wäre, ist das Moment des unabgeschlossenen Abschieds, glaube ich, das innerpsychisch schmerzvollste, weil man sich selber, weil man ja immer so ein, es gibt, glaube ich, bei Daniel Kahneman, diesem sehr lesenswerten Verhaltenspsychologen, den Satz, die Höhepunkt-Schlussregel. Ne? Das meinte er nicht aufs Theater, sondern so bezogen, sondern auf ganz viele Zusammenhänge im Leben. Das heißt, im besten Fall kommt am Schluss ein Höhepunkt. Das gilt fürs Theater, das gilt für Sex, das gilt aber auch für ganz viele andere Zusammenhänge. Und wenn das zusammenfällt, ist gut. Wenn man aber an einem Höhepunkt ist und es ist nicht Schluss, sondern es geht weiter, dann läuft es eben ins Leere. Oder wenn ein Schluss kommt und der Höhepunkt war nicht da, dann ist es eben das Unabgeschlossene. Und das hängt einem, glaube ich, immer ziemlich lang nach.
Ich muss dazu sagen, ich lerne gerade auch etwas ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, nämlich zu meiner Frustration zu stehen und zu meinem Neid. Und weil ich, das ist ja so üblich, weil es nicht schicklich ist, zu sagen, ja, ich bin auf niemanden neidisch. Ich gönne jedem alles. Und frustriert bin ich auch nicht. Ich bin mit dem, was ich habe, total glücklich und zufrieden. Das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit. Wie oft schauen wir auf andere und sagen, Mensch, das hätte ich auch gerne. Wie oft neiden wir anderen Erfolg? Wie oft fühlen wir uns verkannt, weil wir denken, wir leisten so viel und wir bekommen gar keine Belohnung dafür? Wie oft finden wir es ungerecht, dass andere Belohnung bekommen dafür, dass sie gar nichts leisten? Und jetzt, um nochmal auf diese Geschichte, die ich dir eben gesagt habe, zurückzukommen. Natürlich habe ich mich auch darüber geärgert, dass wir so eine super Sendung machen und dann irgendwie statt dieser Sendung irgendeine andere Billigsendung prämiert wird. Oder ich will sie jetzt nicht namentlich nennen, das kann man alles gerne in den Annalen nochmal nachschauen. Aber es war nun wirklich kein Konkurrent, bei dem man dachte, okay, der ist nicht aus dem Feld zu schlagen, sondern es war ein Politikum. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe eins gelernt, in meiner jetzt etwas länger dauernden Zeit, die ich in diesem Metier arbeite, es gibt bestimmte Hürden, die kann man mit einer bestimmten Disposition nicht überwinden. Wenn du heute nicht eine, ich sag's jetzt mal ganz radikal, nicht eine farbige Frau bist, ja, die vielleicht auch noch sich engagiert in irgendwelchen anderen Bereichen, wenn du nicht irgendeine Herkunft hast, einen Glauben hast, eine Sexualität hast, die gerade in den Zeitgeist passt, dann ist es unglaublich schwer, von diesem Zeitgeist auch belohnt zu werden. Und das ist auf Dauer eine große Frustration, weil man merkt, dass man wie Sisyphos eigentlich immer wieder den Berg hochschiebt und dann aber zurückrollt. Und das ist ein Teil, also das ist jetzt nicht der Hauptaspekt dafür, dass ich sage, ich höre diesen Podcast auf. Im Gegenteil, wir machen ja irgendwas weiter. Aber es ist ein Teil, der dazu führt, dass ich erkenne, du hast mit dem, was du hier machst, das Maximum der Möglichkeiten erreicht. Was sollen wir noch mehr erreichen? Wollen wir noch mehr Zuhörer haben? Wir haben jetzt pro Woche circa 130.000 Zuhörer. Das ist gigantisch viel. Darauf können wir stolz sein. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, das müssten wir eigentlich schätzen. Und das können wir uns ans Revers heften und sagen, ey, guck mal. Ne, mit diesem Podcast so viele Leute erreicht. Aber was soll dann noch kommen? Dass wir, dass Radio 1 uns endlich mal vorschlägt für den Podcastpreis, was sie jedes Jahr verpassen, weshalb dann irgendwelche anderen Idioten, die über Scheißdreck sprechen, den Preis abräumen und wir da sitzen und sagen, ey, unser eigener Sender hat uns nicht vorgeschlagen, wie sollen wir dann erwarten, jemals einen Preis zu bekommen? Also lieber abhaken und sagen, wir haben ein gutes Angebot gemacht, aber nach diesem Angebot wurde nicht häufiger gefragt, als wir es gewollt hätten.
Warte mal, jetzt wo wir beim Thema Lamoyanz sind, möchte ich dich unbedingt toppen. Ich bin ganz ehrlich neidisch auf so viel Lamoyanz. Ich habe viel mehr Grund, mich zu beschweren. Bitte. Pass mal auf. Ich habe diesen Podcast hier bekommen, weil ich ihn mache mit einem fucking Migranten. Auch wenn du das gerne vergisst, weil du in deiner Kunst immer die Rolle spielst, dass es dir egal ist, ob du Migrant bist. Weißt du, wer wirklich verloren ist nach dem Ende?
Ich bin ja falscher Migrant.
Fuck, du bist Moslem, fick dich, völlig egal. Du bist Moslem, okay. Punkt. Du stehst im Schrank und du bist in der Schublade Moslem, da gehörst du hin und da kommst du auch nicht mehr raus. Und das ist auch wichtig, dass wir wissen, wer wo steht. Ich bin in einer anderen Schublade. Ich bin in einer viel schlechteren Schublade als du. Und da kannst du mir jetzt nicht kommen mit Diskriminierung, Nazis, Polizeischutz auf Tour, alles schlimm. Aber für mich ist alles viel schlimmer. Weißt du warum? Ich bin nämlich im Schrank, in der Schublade, mittelalter weißer Mann. Das ist das Alleruncoolste. Ja, weißt du, einen alten weißen Mann ruft man wenigstens noch an, weil er irgendwie verrückt ist, wenn man mal einen braucht, den man hinstellen kann und denken kann, guck mal, was für ein Knallfrosch und weiß, die anderen alten weißen Männer applaudieren auch. Henrik M. Broder, Jan Fleischhauer, weißt du, das sind Leute, die werden angerufen, da sagt man, komm, wir holen uns den schrägen Vogel, das wird lustig. Oder es kommt eben jemand junges Wokes dazu, mit Migrationshintergrund oder ohne, oder eben jemand wie du, mittelalt, aber immerhin Migrant. Ich dagegen, blond, arisch, weiß, mittelalt, nicht zu jung für Boomer, zu alt für Fridays for, ach nee, ist auch ein scheiß Beispiel, zu alt für die letzte Generation. What the fuck should I do? Weißt du?
Ja, ja.
Ich hab, ja. Mich will keine Sau mehr. Mich will niemand mehr.
Ja, weil du aber einfach immer mit schlecht bist auch.
Irgendwo
bei dir ist so, du bist halt schlecht.
Ja, aber du bist auch schlecht. Du hast nur einen Migrantenbonus. Nur deshalb wirst du überhaupt angefragt. Du sagst, komm, wir brauchen noch einen Migranten. Ja, ruf so Mundschuh an. Oh Gott, der kann doch auch nur schimpfen. Der ist doch auch scheiße. Der ist auch schon lange nicht mehr lustig. Der meckert nur rum. Ja, lass ihn uns anrufen, egal. Die anderen haben keine Zeit. Bülent nicht, Aurel Merz nicht. Ruf ihn an. Und dann bist du da. Und, ne, und deswegen, also letztlich sind wir beide ausgestoßen in dieser Gesellschaft. Und ich finde, darum sollten wir jetzt noch eine halbe Stunde weinen. Weil ich finde, wir weinen viel zu selten. Männer sollten mehr weinen. Das habe ich gelernt. Bei den ganz Jungen, und das möchte ich jetzt auch, und zwar mit dir zusammen.
So, also ich würde jetzt, ja, absolut, pass auf, ich will nur mal, damit wir mal hier Nägel mit Köpfen machen. Ne? Hier sind die Gewinnerinnen der insgesamt 10 Kategorien des Podcast-Preises. Ja?
Los,
bestes Gespräch.
Oh ja, ich freue mich.
So, bestes Gespräch, eigentlich Schröder und Somunju, ja, aber nein. Zeitkapsel Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Gut, kann man sagen, wichtiges Thema.
Ne, kann ich mit dem Thema, bin ich, Moment, stopp, als mittelalter weißer Mann habe ich mich zu diesem Thema nicht zu äußern. Da habe ich nur betroffen zu sein, insofern kann ich den Preis nur richtig finden und gönnen. Weiter.
Na, da hast du nicht betroffen zu sein, da bist du betroffen. So,
Entschuldigung, wie konnte ich das verwechseln? Entschuldigung, lass mich kurz korrigieren. Wir piepen den Satz vorher weg. Ich bin natürlich noch immer sehr betroffen und das
so,
zeigt auch mein Gesamtwerk.
Publikumspreis Nachrichten und Politik würde ich sofort sagen, Schröder und Somunju. Nein, The Pioneer Briefing, habe ich noch nie was von gehört.
Also komm, natürlich, das ist Gabor Steingart, das ist der Morgenpodcast von Gabor Steingart vom
Gabor Schiff. Steingart,
und weißt du, warum der den kriegt?
Mein Arschhaar, ey. Ja, was?
Ganz ehrlich, weißt du, warum der den kriegt? Weil er auf dem Schiff durch die Gegend fährt. Das Schiff muss finanziert werden. Der sendet von der Spree aus. Ist doch klar, dass der einen Preis kriegt. Mann, okay. Ist doch logisch.
So,
ist
beste auch eine Minderheit. Recherche.
Auf dem Schiff rumfahren und von da aus senden. Das ist wie im Migrationshintergrund. Weiter.
Beste Recherche würde ich jetzt noch Lanz und Precht gönnen, aber eigentlich uns. Die Flut.
Nee, nur Richard David Precht.
Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Kenne ich nicht. Was ist das? Kennst du das?
Die Flut ist wahrscheinlich im Ahrtal. Johanna kenne ich jetzt persönlich nicht. Aber mein Mitleid ist riesig. Weiter.
Gut. So, jetzt kommt unsere Kategorie. Publikumspreis Comedy. Hobbylos. Habe ich doch nie gehört. Hobby. Was ist hobbylos für einen Podcast?
Weil jemand, der kein Hobby hat, macht dann einen Podcast, macht den zu seinem Hobby und gibt es nicht zu, dass es ein Hobby ist. Ist dann Dekonstruktivismus und ist dadurch edgy und sehr verrückt und kriegt auch einen Preis.
Ja gut, also Publikumspreis Wissen, Mordslust, Verbrechen und Hintergründe, eigentlich auch unser Preis. Bestes
eigentlich Skript, meiner.
Beste Autorin, deiner. Die Flut, warum musste Johanna sterben, zum zweiten Mal. Publikumspreis Lifestyle, unser Preis, Weird Crimes. Ja, und so weiter. Independent Podcast und so weiter. Bester Newcomer, Kurt Krömer. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, das ist
warum?
Doch,
der ist doch neu. Der ist, kennst du, ich kenne den noch nicht so lang.
Kurt Krömer ist so alt wie schimmeliges Schwarzbrot und auch so lustig.
Ich kenne ihn erst jetzt am Buch. Und da bin ich auch in Aufmerksamkeit. Finde ich gut. Aber der hat
vielleicht
noch
nicht
vorher Podcast gemacht.
Ja, bei ihm ist aber das Auswahlkriterium seine vermarktete Depression. Deswegen kriegt er den Preis hintergeschmissen. Das müssen wir auch machen.
Ist ein Relaunch. Okay.
So, und hier, jetzt kommt aber hinzu, diese Preise werden vergeben. Da gibt es zwei Phasen, Nominierung, Prämierung. Und ne, die Publikum kann mitmachen und so weiter. Aber man muss von seinem eigenen Sender vorgeschlagen werden. Und das ist ja bei uns nie passiert, weil die auf der einen Seite uns wie Vieh auf die Bühne des Tippi jagen und uns konfrontieren mit Omis, die 50 Euro wollen dafür, dass sie gehen und auf der anderen Seite noch nicht mal dazu stehen, indem sie uns nominieren für so einen verfickten Scheißpreis.
Aber was ist denn, wenn die uns vorgeschlagen haben, aber es wollte uns einfach keiner?
Und das ist ausgeschlossen.
Das wäre der eigentliche Schmerz. Wer weiß es denn? Vielleicht haben sie ganz oft sich gemeldet und hieß es sofort schon, als die Kassette ankam mit dem Band drin, die alte MC, die sie hingeschickt haben von uns. Und dann haben die Juroren gesagt, was, wollen wir überhaupt nicht? Lasst uns damit in Ruhe. Haben das Ding zurückgeschickt und die wollten uns einfach schützen. Das war eine Lüge aus Fürsorge. Die haben einfach gesagt, hey komm, das können wir ihnen so nicht sagen. Das ist noch nicht mal aufgemacht, sondern das ist verschlossen zurückkam. Das können wir den beiden nicht sagen. Die sind doch so sensibel. Der eine weint sofort, der andere flippt aus und brüllt rum. Und dann hat man, die haben sich nicht getraut, uns das zu sagen. Vielleicht war das die Wahrheit. Da haben sie gesagt, ja, wir haben es vergessen. Tut uns leid. Wir wussten für euch leider das Abgabedatum nicht. Und ich glaube, die wollten uns schützen. Es wollte uns einfach keiner.
Ja, und was wäre so schlimm? Aber dann
wir machen es doch nicht für Preise. Ein
falsches Lebenswerk.
Ach, ja, das kannst du immer noch kriegen. Du bist viel zu jung fürs Lebenswerk. Lass uns doch nicht an Preisen festmachen. Du weißt, ich arbeite für Menschen. Ich arbeite für unsere Hörer und nicht für irgendeine Jury. Und du weißt doch, du bist doch lange genug in dem Geschäft. Du weißt doch, dass Jurys grundsätzlich Preise vergeben an Leute, die keiner kennt. Das kennen wir doch noch von den Kabarettpreisen.
Ja, oder an sich
entweder
selbst.
Entweder du hast einen Publikumspreis bekommen oder einen Jurypreis. Und den Jurypreis hat immer der verstanden, der am nachdenklichsten wirkte, die wenigsten Witze hatte und am introvertiertesten war. Hat man gesagt, komm, dem geben wir einen Jurypreis, weil die Jury muss zeigen, dass sie verstanden hat, dass da was ganz Verrücktes und vor allem was ganz Schräges kommt. Und dann kamen die Applaus bekommen haben, die haben halt einen Publikumspreis bekommen, hat die Jury gesagt, ja komm, gut, Publikumspreis. Gut, wenn das Fußvolk den geil findet, okay, dann soll er halt da mal machen. Das wissen wir doch beide, aber das kennen wir doch, die Regeln. Jetzt wissen sie es, jetzt habe ich es ihnen gesagt.
Ja, jetzt hoffentlich wissen sie es und recherchieren mal, wer alles in der Jury vom Grimme-Preis sitzt und wer da die Preise gewinnt. Ja, warum so Knallchargen wie, keine Ahnung, diesen Namen nenne ich jetzt nicht, 8 Preise in Folge bekommt und andere Leute, die genauso oder besser noch arbeiten, noch nicht mal erwähnt werden. Also ich zum Beispiel. Ne? Also das ist doch ein Unding, dass man sich, ich reg mich darüber auf und ich stehe dazu. Ja, Früher habe ich so oft bescheiden gemacht und gesagt, Preise sind wie Schall und Rauch. Nein, Preise sind eine Währung. Je mehr Preise man hat, desto mehr fühlt man sich auch wert. Ist doch so.
Ich finde vor allem Leid ist eine Währung. Das ist meine Lieblingswährung.
Auch.
Und du führst das Leiden ein und ich leide eigentlich schon immer. Und du hilfst mir natürlich auch im Sinne eines therapeutischen Gesprächs auch endlich mehr zu leiden. Mich zum Beispiel auch zu beschweren, was ich für einen Sendeplatz im ersten deutschen Fernsehen habe.
Das ist eine Demütigung.
Warum sendet der Ehring um 22:45 Uhr nicht?
Das ist eine Demütigung.
Ich muss um 0:30 Uhr ran. Wirklich, ich bin auch wirklich beleidigt. Nach den Nachrichten.
Sträter. Ja, oder hochschwangere Unlustige. Das ist wirklich eine Demütigung, das ist ein Abschiebebahnhof, den du da hast.
Absolut.
Wirklich.
Und sie verkaufen es mir als neue Sendung, aber sie wollen mich loswerden.
Das ist aber, guck mal, dieser schräge Deal, ne? Das ist aber, tröste dich, dieser schräge Deal, das wird irgendwann auf dich zurückfallen.
Ja, du, da kann ich doch gleich zu NTV gehen und eine Sendung machen und ganz
viel. Nee, jetzt mach dich nicht über mich lustig, aber zum Beispiel hier Thorsten Sträter, ne? Das ist jetzt ein Hype. Den feiern jetzt alle, weil er so eine tiefe Stimme hat und Gedichte vom iPad vorliest, ja? Irgendwann ist seine Zeit abgelaufen und dann wird der genauso aufschlagen wie eine Wasserbombe auf dem Asphalt. Und dann wird ganz klar, der Typ war ein Blender. Und dann werden sie sich fragen, wen gibt's denn da noch? Und dann kommen sie auf Florian Schröder. Ne?
Dann komme ich!
Ja, dann bist du dran. Und dann gönne ich's dir auch und dann kannst du Durchmarsch machen. Dann kriegst du Sendezeit von 7:45 bis 7:45.
Genau, so ist es. Und so wird es auch kommen. Und das ist auch meine Strategie. Meine Strategie war immer Guerilla. Ich gelte jetzt innerhalb der ARD, ich gelte da als Nachwuchs. Aber das darf ich nicht so laut sagen, sonst merken die, dass ich das gar nicht mehr bin. Aber für die bin ich jung und edgy. Und deswegen ist es gut. Die bauen mich jetzt langsam auf, weil ich komme jetzt in dieses Alter, wo ich langsam interessant werde. Ich meine, Thorsten Sträter, muss man sehen, wirkt ja auch nochmal 20 Jahre älter, als er ist. Ne? Also man wundert sich ja, dass der nicht am Stock liest.
Ne?
Ja. Das auch. So, ja. Und das ist natürlich, und ich wirke da jetzt als junger, fideler Typ. Ich spreche so schnell, da denkt man, der ist noch ganz jung, der muss sich hier noch die Sporen verdienen und sich irgendwie breit machen. Und ich bin aber ganz bescheiden und jung und sage, darf ich das für euch machen? Da freue ich mich aber drüber. Und so mache ich das ganz langsam, Schritt für Schritt. Guerillataktik hat immer noch am besten funktioniert. Guerillataktik. Außer irgendwann kommt die AfD an die Macht und da gibt es keine Gebühren mehr, dann bin ich halt verloren. Als Systemling werde ich nämlich in der freien Wirtschaft von niemandem genommen.
Jetzt lass uns über das zweite Thema sprechen. Utopien, hast du gesagt, ne? Und Visionen.
Ja.
Okay, wie kamst du auf das Thema?
Eigentlich, weil im Moment alle nur davon reden, dass es Dystopien gibt, habe ich gedacht, lass uns doch mal über Visionen und Utopien reden, damit wir mal irgendwie was Positives. Ich meine, jetzt waren wir schon sehr positiv. Wir haben jetzt gerade unser persönliches Leid auch gezeigt. Das macht uns menschlicher. Und jetzt sollten wir noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt bin ich eben dafür, mal zu fragen, was ist denn mit Utopien? Haben wir noch Utopien? Gibt's eine? Soll es eine geben? Was wäre eine Utopie? Klar, wir würden sozusagen jetzt nach unserem Podcast-Ableben den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Das wäre eine Utopie, auf die Menschheit hinarbeiten sollte. Aber das wird sie nicht tun. tun. Weil die Größten werden nicht gesehen und nicht gehört. Das wissen wir ja von uns selbst. Also, was wäre eine Utopie? Oder fangen wir mal vorne an. Nehmen wir das Thema mal ernst. Was ist der Unterschied zwischen Utopie und Vision? Gibt es einen?
Ja, Utopie ist ja etwas, was unmöglich zu sein scheint, während eine Vision schon möglich ist. Ne? Man kann zum Beispiel eine Vision haben, dass wir den Podcastpreis gewinnen. Eine Utopie ist, dass wir da genauso viel Geld für bekommen wie Schulz und Böhmermann. Ne? Also das ist eine Utopie, weil die kriegen, glaube ich, pro Folge, die sie auf Spotify reinkotzen, 15.000 Euro oder was auch immer. Und wir kriegen hier gerade mal 150 Euro. Ja, die kriegen sattes Geld. Andere werden dann noch besser bezahlt. Ne? Pocher und Amira haben, glaube ich, keine Ahnung, sechsstellig oder was auch immer bekommen.
Warte, langsam, die haben doch aufgehört. Der macht doch jetzt mit einer anderen Ex-Frau den Podcast einfach weiter, habe ich gesehen.
Ja, aber das Geld kriegt er trotzdem. Und überleg mal, ich meine, sechsstellig im Vergleich zu dreistellig. Ne? Wir kriegen ja noch
nicht
mal,
aber Moment mal.
Ja, was denn?
Weiß ich nicht, aber entschuldige mal, entschuldige, da muss man jetzt aber auch mal ganz klar sagen, Pocher-Podcast ist auch intellektuell ein ganz anderes Niveau als wir. Also da können wir einfach nicht mithalten. Und zwar in keinerlei Hinsicht. Also wenn sich so ein Ehepaar unterhält, da erfährst du ja ganz andere Dinge. Ich meine, wir sind wie ein Ehepaar, aber wir können natürlich an so einem heteronormativen Pärchen, das seine geistigen Ergüsse von sich gibt, da packen wir ein. Also bin ich neidfrei. Da kann ich einfach nicht mithalten. Das ist nicht meine Liga.
Ja, aber wir reden ja über Utopien und ich wollte damit halt nur sagen, die Utopie ist, dass, also nehmen wir mal die Vision. Ja, die Vision, die wir jetzt haben könnten, wäre, wir reden jetzt so lange wehleidig über unseren Abschied, bis sich eine größere Gruppe von Zuhörern zusammentut, eine Petition startet, die an Radio 1 schickt und sagt, bitte, 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 tut alles dafür, dass Schröder und Somunju da bleiben. Nominiert die für den Podcastpreis, zahlt ihnen mehr Geld und so weiter und so fort. Am Ende bleibt das eine Utopie. Ja, also die Vision ist, dass wir es uns vorstellen, dass die Leute es machen. Die Utopie ist, dass sie es nicht machen. Und deswegen ist das auch, wenn wir es jetzt mit dem ersten Thema nochmal verknüpfen, auch nur folgerichtig, dass wir sagen, Realismus, was nämlich zwischen Utopie und Vision steht, ist, dass wir und unser Podcast das Maximum erreicht haben und damit auch ausgedient haben.
Das wäre Realismus, wobei der Realismus nicht zwischen Vision und Utopie steht, sondern eher zwischen Vision und Dystopie. Dazwischen stünde der Realismus. Die Dystopie wäre ja, die letzten Folgen werden nicht mehr gesendet, weil irgendjemand bei Radio 1 gerade pupsen gehen muss und keine Lust mehr hat. Aber das wird auch nicht passieren. Was ist jetzt? Hast du eine Utopie? Also jetzt mal jenseits unseres Podcasts? Oder gibt es eine Gesellschaft?
Für die Menschheit oder für mich?
Ja, erst für die Menschheit, dann für dich. Es ist eine ungewöhnliche Reihenfolge, aber wir machen es heute mal so.
Oh, das ist aber eine sehr schwierige Frage. Die kann ich ja jetzt in ein paar Sätzen nicht beantworten. Natürlich habe ich eine Utopie. Also ich glaube, dass alles immer in Zyklen verläuft und dass wir jetzt nach einer Phase der extremen Freizügigkeit irgendwann wieder in eine Phase des Konservatismus zurückfallen werden, in der Monogamie wieder eine ganz große Bedeutung bekommt, in der sexuelle Selbstverwirklichung eine ganz andere Konnotation haben wird, in der Begriffe wie Treue eine ganz andere Bedeutung haben werden. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass Menschen auch, um sich zu orientieren, wieder spiritueller werden, dass sie mehr gläubig werden an Gott oder an eine Kirche oder an irgendetwas anderes Dogmatisches glauben werden, um in diesem sehr unübersichtlichen System, in dem wir uns gerade augenblicklich bewegen, was sich Freiheit nennt, dessen Grundlage der Kapitalismus ist, der Freiheit ja nur suggeriert, um damit einen Markt zu kreieren, den er regulieren kann, dass dieses System der Freiheit irgendwann wieder in ein anderes System der Fremdbestimmung oder der Obrigkeiten hineinrutschen wird. Und danach werden wir wahrscheinlich wieder aufbegehren und vielleicht, wenn alles gut läuft, erkennen, dass die Freiheit, mit der wir sträflich umgegangen sind seinerzeit, als wir uns noch frei glaubten, eine sehr kostbare und sehr fragile Angelegenheit ist. Und wenn es gut läuft, wissen wir die Freiheit zu schätzen. Aber alle Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass es nicht so ist. Menschen, die Revolutionen betreiben, die werden von anderen Menschen überrannt, die diese Revolution gar nicht zu schätzen wissen und nur die Freiheiten in Anspruch nehmen, obwohl sie dafür nie kämpfen mussten. Das ist so die gesellschaftliche Utopie, die ich habe. Meine persönliche... Ja, bitte.
Darf ich kurz unterbrechen? Aber das war jetzt keine Utopie, das wäre eher eine Dystopie. Also ich würde ihr sogar zustimmen, wobei ich eher sagen würde, da sind wir schon auf dem Weg dahin. Also in eine latent konservativere, das ist noch harmlos ausgedrückt, weil das wäre ja noch gar nicht so schlimm, aber in eine latent konservativere bis hin zu wirklich zu einer reaktionären Gesellschaft, einer rückwärtsgewandten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich nicht mehr über Freiheit, sondern nur über Grenzen zu definieren scheint. Auf dem Weg sind wir schon. Und
das ist eine Dystopie, Frage, du hast recht, da habe ich den Begriff falsch
genau. verstanden. Wie schlimm wird's noch, ist da eher die Frage. Also ist der Zenit schon erreicht? Oder ich glaube, es wird noch schlimmer. Also in der Dystopie sind wir völlig einer Meinung. Aber ich habe noch keine Utopie gehört.
Ja, du hast recht. Das habe ich tatsächlich sofort falsch verstanden und falsch eingeordnet. Siehste?
Das ist die so Utopie, krass, und das ist psychologisch interessant. Ne? Ist auch psychologisch interessant, dass wir automatisch, sobald wir diese Begriffe, diesen Begriffshorizont vor uns haben, an etwas Negatives denken.
Ja, also utopisch halte ich es zum Beispiel... ich halte es utopisch für, oder daran zu glauben, dass Dummheit ausgerottet werden kann. Ich glaube, das ist utopisch. Wir werden immer dumme Menschen bleiben. Es wird immer Kriege auf diesem Planeten geben. Es wird immer Konflikte geben, deren Ursache wir absurd finden. Es wird immer Menschen geben, die mehr von dem profitieren, was andere für sie getan haben, als sie selbst etwas dafür leisten. Das ist utopisch, an eine Welt zu glauben, in der es so etwas wie grenzenlose Empathie gibt und Egoismus abgeschafft wird. Es ist utopisch zu glauben, dass Intoleranz irgendwann nicht mehr existiert und Respekt vor allem rangiert. Also das halte ich für eine Utopie. Eine positive Utopie ist, dass ich daran aber glauben will. Also dass ich glaube, dass das Einzige, was uns aus diesem Dilemma des Ausgeliefertseins befreien kann, ist, genau diese Dinge zu entwickeln. Respekt, Toleranz, Mitgefühl, Empathie, Vertrauen und so weiter und so fort. Aber das halte ich für utopisch. Denn solange es Menschen gab und solange es Menschen geben wird, werden die Dummen immer in der Mehrzahl sein.
Ja, das ist eine schöne Utopie, aber sie wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Okay, jetzt zu deiner persönlichen.
Ich habe keine. Also utopisch wäre ja etwas, was ich nicht erreichen kann, zu wollen. Und ich kann alles, was ich will, erreichen, aber ich will nicht alles. Deswegen erreiche ich auch das meiste.
Oh, das ist ein schöner Satz. Oh, der ist toll. Schön, der ist ja, der ist sehr gut, der gefällt mir. Da muss ich direkt drüber nachdenken. Der ist schön. Ja, ich glaube, ich habe mich gerade gefragt, während du das gesagt hast, habe ich mich gefragt, ob meine Frage in der Hinsicht überhaupt sinnvoll ist. Kann es überhaupt eine Utopie für einen selbst geben? Oder gibt es eigentlich nur gesellschaftliche oder große Utopien, die außerhalb von einem selbst angesiedelt sein müssen, damit sie als Utopien überhaupt taugen? Vielleicht gibt es das auch gar nicht, eine persönliche. Ich glaube, es gibt persönliche Visionen, aber es gibt keine, keine persönlichen Utopien.
Hast du eine Vision für dich? Oder wie ist deine gesellschaftliche Vision?
Also eine Utopie wäre sowas wie, dass alle Menschen, Völker und Gruppen friedlich zusammenleben, sich gegenseitig anerkennen und in Ruhe lassen. Es geht ja gar nicht darum, dass alle miteinander gut Freund sein müssen oder sich lieb haben müssen oder man so eine pinke Harmoniesoße herstellt zwischen allen, sondern einfach nur um eine Welt, in der man sich in Ruhe lässt. In der man sich in Ruhe lässt, ohne sich auf die Mütze zu hauen. Das wäre zum Beispiel, das wäre eine Utopie, die heute weiter weg ist denn je und sich wahrscheinlich auch nie realisieren wird. Eine Vision, eine gesellschaftliche Vision wäre eine Gesellschaft oder eine Welt, in der ja sowas wie, ja vielleicht das Ganze eine Nummer kleiner, in der es einen gewissen, mindestens eine gewisse Grundtoleranz oder einen gewissen Grundrespekt voreinander gibt, dass das aber nicht identisch ist mit so einer übertriebenen wir haben uns alle lieb Vision, ist mir völlig klar, oder Utopie, sondern es würde heißen, dass auch ja, dass ein Grundrespekt vor, dass Menschen lernen, respektvoll miteinander umzugehen. Dass das nicht immer gelingt, ist Teil der Vision, weil es kann nicht immer gelingen, sonst wäre es ja Utopie. Aber das ist, ja, also das Toleranz, Respekt, irgendwie sowas. Die Erziehung dahin, das gemeinsame sich gegenseitig erziehen dahin, das wäre eine Vision für mich. In der Freiheit geschätzt würde zum Beispiel, um mal deine Dystopie von eben umzudrehen. So, eine und
Utopie,
für mich
die ich persönlich oder für dich persönlich auch hätte, und das ist eine Frage gleichzeitig, so verstanden zu werden, wie man es meint.
Mhm. Ja, das ist nett. Das ist schön. Das gefällt mir sehr. Ja. Mhm. Ja, genau. Also so.
Aber es ist utopisch. Das Wort,
ich weiß es nicht. Aber ja, das wäre aber eine Vision. Weil die Vision ja auch bedeutet, so verstanden zu werden, wie man es meint, weil es auch zugleich den Anspruch an sich selbst ist, diese Vision mit umzusetzen. Also es wäre ja einfach, die Vision, die man selbst hat, anderen zuzuschieben und in die Schuhe zu schieben. Ihr seid dafür verantwortlich, dass ich richtig verstanden werde. Das sind die Menschen, die einen hören, auch. Aber in erster Linie ist man ja selbst dafür verantwortlich. Aber das wäre trotzdem das Visionäre daran, dass man nicht nur richtig verstanden wird, sondern dass man auch etwas bereitstellt, was richtig verstanden werden kann, und dass man den eigenen Ansprüchen, der eigenen Vision genügt, indem man die Voraussetzungen für ein Verständnis schafft. Und das wäre dann der eigene visionäre Anteil.
Ja, du wolltest eben auch sagen, meine Utopie für mich.
Genau. Meine Vision, also Utopie für mich habe ich gar nicht, aber eine Vision für mich ist, glaube ich, ich glaube tatsächlich eine Vision, fällt mir gerade ein, das ist schön. Ich glaube, eine Vision für mich ist Angstfreiheit. Freiheit von Angst.
Oh, echt? Ist das so, bist du so angstgetrieben?
Nicht mehr, nein, nicht mehr, gar nicht mehr. Also viel früher als, viel weniger als früher. Früher war ich das sehr, sehr stark, viel mehr als man es gemerkt hat. Also die Angst war ja ein lebenslanger Begleiter von mir in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Heute ist es viel besser, aber trotzdem ist es eine Vision. Trotzdem ist es eine Vision, angstfrei zu sein. Und das heißt nicht, alle Risiken einzugehen oder blind zu sein oder was weiß ich, bei Rot über eine sechsspurige Straße zu laufen oder sowas. Gar nicht. Das ist was anderes. Das wäre Furchtfreiheit. Und das strebe ich ja nicht an. Ne? Also Furcht ist ja konkret. Ich fürchte, was weiß ich, an einer großen Kreuzung die Autos, die mich überfahren könnten, weil ich sie kommen sehe. Also laufe ich deswegen nicht über die Straße, weil ich weiß, es geht im Zweifel für mich tödlich aus. Aber das wäre Furchtfreiheit. Die Furcht ist immer zu ehren, aber eine Angstfreiheit anzustreben, das empfinde ich schon als einen sehr, als einen geradezu spirituellen Zustand.
Das ist jetzt interessant, deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen drüber sprechen, auch wenn wir schon so an das Ende des Podcasts heute geraten. Also kannst du diese Angst konkretisieren? Also gibt es da konkrete Ängste, und haben manche von den Ängsten auch eine nachvollziehbare Funktion?
Das mag sein, ja. Also bei mir gab es in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Ängste. Also ich war lange Zeit in meinem Leben sehr, sehr verfolgt von Verlustängsten in jeder Hinsicht, vor allem was Menschen anging. Das lässt sich auch leicht herleiten. Das ist etwas, was viele Menschen mit sich rumtragen, die aus geschiedenen Elternhäusern kommen oder Brüche in ihrem Leben hatten. Das muss gar nicht eine Scheidung sein. Bei mir spielte das sicher eine Rolle. Also das Bewusstsein, andere werden gehen und du kannst nichts dagegen tun. Das war lange ein Begleiter von mir. Ich hatte auch lange Existenzängste hinsichtlich der so Dystopien, irgendwann wirst du nicht überleben können und du wirst in der Gosse landen oder irgendwie sowas. Das war schon ein bisschen irrationaler. Ich hatte Angst vor mir, vor meinen Wirkungen, ich hatte Angst vor dem Bösen in mir, ich hatte auch Angst vor dem in meiner Arbeit, was darfst du sagen, was kannst du sagen, ne, dass das richtig verstanden werden, war lange eine Angst von mir. Da habe ich sicher auch zum Teil wiederum auf der anderen Seite dazu beigetragen, dass ich missverstanden wurde. Also in ganz unterschiedlichen Auffächerungen war ich immer sehr, sehr ängstlich und angstgetrieben und hatte da auch wirklich so abgründige Stunden oder Tage, wo ich einfach voller Angst war. Ich bin auch zum Beispiel mit Angst in die Schule gegangen. Ich war ja lange ein Außenseiter, habe ich ja schon häufig erzählt, so bis ich 15, 16 war, und hatte einfach Angst, in die Schule zu gehen, hatte Angst vor der Macht oder der Kraft der anderen, die einfach stärker waren als ich. Insofern hat mich das immer wieder begleitet, auch in eine Starrheit gebracht und in eine Ausweglosigkeit. Ich glaube, nur daher kommt dann so ein Ziel. Und wie gesagt, heute ist es ganz anders schon. Heute fühle ich mich viel näher an einem Zustand der Angstfreiheit als am anderen. Aber ich weiß, welche Abgründe Ängste hervorrufen können. Diese Ängste. Es gibt natürlich nochmal pathologischere. Da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Die will ich auch klar abgrenzen, weil das sind nochmal ganz andere Dimensionen. Und das muss man trennen.
Also angstkrank bist du ja nicht, das denke ich mal.
Nein, krank auf keinen Fall. Nein, das ist mir wirklich wichtig.
Deswegen das Pathologische. Naja, ich finde das, während du das gerade erzählst, ganz spannend, weil ich das jetzt so als Metathema erkenne, hinter dem, was du mit Vision und Utopie meintest. Das schält sich ja gerade so ein bisschen raus aus dem anderen Thema. Und ja, dieser Satz, den du gesagt hast, eine Vision, die ich habe, ist ein Leben ohne Angst. Das hat mich ins Nachdenken gebracht, weil ich mich frage, gibt es ein Leben ohne Angst überhaupt? Weil
Nein.
das Leben nee, an nee. Sich ja eine Herausforderung für deine Ängste ist, denn es ist nichts anderes ja. als ungewiss.
Und deswegen, da will ich vielleicht nochmal präziser sein. Du hast gerade gesagt, ein Leben ohne Angst. Das habe ich so nicht gesagt. Und ich glaube, mir wird jetzt auch der Unterschied klar. Meine Formulierung war Angstfreiheit, eine Freiheit von Angst. Das heißt nicht, dass sie komplett weg sein muss, aber das ist einen Zustand, ja, dass ich einen Zustand sehr, sehr, sehr erstrebenswert finde, in dem man sehr angstfrei agiert. Was die Ängste nicht ausschließt, sondern sie eher einschließt als etwas, was da sein darf, was einen aber nicht mehr beherrscht. Ich glaube, daher kommt der Begriff der Angstfreiheit.
Das ist eine gute Erklärung, genau, da habe ich dich auch ein bisschen falsch verstanden. Aber ich komme darauf, ich habe jetzt vor einigen Tagen oder häufiger schon eigentlich in der letzten Zeit, und ich habe dir das ja auch schon mal erzählt, dass ich mich mit Krankheiten viel zu viel beschäftige und auch Angst davor habe. Und vor einigen Tagen hat ein Freund von mir, wir saßen im Auto, waren auf dem Weg irgendwo hin, mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und dabei kam heraus, dass seine Mutter vor einigen Jahren sehr plötzlich an schwerem Krebs erkrankt ist und kurze Zeit darauf gestorben ist. Und dann kurze Zeit später wiederum der Vater auch an Krebs erkrankt ist und beide innerhalb von wenigen Monaten gestorben sind. Und das hat bei mir eine große Angst ausgelöst und mir bewusst gemacht, dass wir ja eigentlich in diesem Leben, in diesem schwebenden Verfahren, das ja das Leben ist, nie wissen können, was eigentlich mit uns passiert. Es gibt keine Garantie dafür, dass wir unbeschadet bleiben. Das kann sofort passieren, wenn wir mit dem Auto einen Unfall bauen. Das kann passieren, wenn wir umknicken und mit dem Kopf auf den Asphalt fallen. Das kann aber auch eine Krankheit sein, die uns einfach so überfällt. Und ich habe versucht, diese Angst so ein bisschen nachzuspüren oder in mir zu erforschen, was diese Angst symbolisiert. Und ich bin auf ein ganz interessantes Ergebnis gekommen, nämlich, dass sie in der positiven Variante eine ungeheure Lebenslust und Lebensfreude ist. Also, dass sie eigentlich, jetzt kommen wir wieder an das zurück, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass sie eigentlich eine Form von Besitz ergreifen ist. Also, dass sie ein Nicht-Lassen-Können ist, ein sich selbst nicht der Ungewissheit des Schicksals überlassen ist. Und dass die vollkommene Form des Glücks eigentlich darin bestehen muss, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und wie sie kommen und weder damit zu rechnen, dass sie kommen, denn das wäre dann eine präventive Angst, noch damit zu hadern, dass sie kommen könnten. Das wäre eine sinnlose Angst. Und das ist im Grunde genommen so der Gedankengang, den es gerade bei mir ausgelöst hat, dass es eigentlich, dass der Begriff Angst unglaublich oft negativ konnotiert ist, obwohl er eigentlich der Schlüsselbegriff ist für das Gegenteil. Der Schlüsselbegriff ist für das Gegenteil.
Ja, kann ich sehr viel mit anfangen, ja. Und nochmal, ganz wichtig ist, es geht überhaupt nicht darum, Ängste aus dem eigenen Leben auszuschließen. Es geht immer nur darum, mit Fähigkeiten zu entwickeln, in der Managementsprache würde man sagen, Skills zu entwickeln, mit ihnen umzugehen und sie zu beherrschen und sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung, die ich lange selbst gemacht habe, weswegen es, glaube ich, eher mit dieser Formulierung darum geht, nicht mehr beherrscht zu sein davon und unfrei zu sein.
Ja, das ist gut. Also nicht mehr beherrscht zu werden oder vielleicht sogar die Konfrontation zu suchen, um zu lernen, dass die Angst davor sinnlos war oder dass die Macht, die man der Angst gegeben hat, zu groß war.
Genau, richtig. Ja? Macht, genau. Äußere Mächte, also die Mächte auch von solchen Zuständen einzuschränken. Ja, das ist genau das. Ja.
Das sind natürlich sehr rationale Gedankenspiele, die wir jetzt haben. Am Ende kannst du das jemandem, der unter Ängsten leidet, nur schwer erklären. Wenn absolut. Du ihm jetzt sagst, gib deiner ja. Angst nicht so viel Macht, dann wird er sagen, absolut. Ja, ich bin machtlos, ich kann nichts
dagegen tun. Natürlich, deswegen, wir sprechen hier nicht von Panik, wir sprechen hier nicht von Panikattacken, wir sprechen nicht von pathologischer Angst. Das ist ein anderes Thema und da vor Angsterkrankungen aller Art spreche ich mich absolut frei, kann ich mich zum Glück freisprechen und zwar in größtem Respekt vor den Patienten, die das haben und vor dem, was diese Menschen durchmachen. Das ist nicht die Ebene, über die wir sprechen. Das ist mir essentiell wichtig.
Na gut, das ist ja wirklich jetzt ein großes Fass gewesen, was wir aufgemacht haben, 5 Wochen vor Ende. Schön. Ja, und schön und schade, ja. Weil du hast recht, wir haben uns wirklich viel zu erzählen, aber ich glaube, es wird irgendwas passieren und du wirst sehen, Wir werden das ganz angstfrei annehmen und es wird was ganz Tolles werden.
Genau, das tun wir sowieso, das tun wir schon jetzt. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Besucht uns auf Tour, wenn ihr Lust habt. Ich bin irgendwo Lennestadt, Aschaffenburg, sonst wo. Du bist auf Tour. Mein Jahresrückblick kommt, guckt meine Sendung in der ARD Mediathek. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, hören uns nächste Woche.
Bis dann, macht's gut, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.